Jahrzehnte waren sie eine der wichtigsten unbekannten Gruppen des Landes und dennoch erschien ihr erstes richtiges Album erst 2019. Die Rede ist von Jetzt, der Band um Michael Gierke. Die Herforder gelten als Wegbereiter der Hamburger Schule, gemeinsam mit den ostwestfälischen Weggefährten Frank Spilker von Die Sterne, Jochen Distelmeier von Blumfeld, Bernadette Lahengst oder Bernd Begemann. Viele Jahre wusste nur ein eingeweihtes Szenepublikum oder findige Kassettenlabel-Archäologen von dem großen Werk Gierkes. Da erschien vor 5 Jahren die erste Zusammenstellung alter Jetztlieder und sorgte für Aufsehen. Der Titel: Liebe in großen Städten. Sein im Juni 2022 erscheinendes Album heißt Könne Lieder Freunde sein? Es ist das zweite der neuen Jetzt-Ära. Michael Gierke und Rebecca Spilker sind seit 27 Jahren befreundet. Im Frühjahr 2022 trafen sich die beiden zum Plausch in Rebeccas Küche und unterhielten sich über Kunst und Musik, über Michaels neues Album, über Punk in Ostwestfalen, über gestern, morgen und jetzt. Wir haben heimlich ein Mikro zwischen die Kaffeetassen schmuggeln können und schalten nun live rüber in die Küche.
Das ist ja jetzt... Ist ja jetzt komisch, weil wir haben ja noch gar nicht über die Platte geredet. Das machen wir ja jetzt ganz... Ja,
also sozusagen jungfräulich, mit allen Nervositäten und Eitelkeiten, die dazugehören.
Ja, du bist nervös. Ich bin ja nicht nervös, weil ich...
Muss das gleich offen ausgesprochen werden. Okay.
Ja. Man muss ja sagen, während wir hier reden, ist... Was ist für ein Monat? April.
April,
noch.
Genau.
Das heißt, noch 2 Monate, bis deine neue Platte erscheint. Das heißt, so tagesaktuelle Sachen machen wir jetzt nicht, denn wer weiß, was jetzt noch passiert in den nächsten Wochen. Die Zeiten sind schwierig.
Das ist ja vielleicht, ja, da kann man halt drüber nachdenken, was das eigentlich ist, Aktualität, und was ein Stück Kunst oder ein Lied oder eine Platte dazu macht, ne, aktuell. Ja. Also sozusagen, das Ideal wäre ja, dass es in verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Geschehnissen vielleicht was zu sagen hat. Dann wäre es aktuell. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist, gerade wenn es jetzt um deine neue Platte geht, finde ich diese Überlegung nämlich ganz interessant, weil das ist ja jetzt... Also muss man vielleicht sagen, das ist im Grunde ja das dritte Album. Ne? Das erste, was rauskam, das waren Stücke, die wie alt waren?
30 Jahre.
What?
Über 30 Jahre. Und alt. Ja, es gibt so zwei tatsächlich. Ich tendiere auch dazu zu sagen, dass es das dritte Album ist. Mhm. Aber die, zum Beispiel Tapete sieht es so, dass es das zweite richtige Album ist.
Ja, weil das erste... soweit ich weiß, waren das ja so Stücke, die nie eigentlich auf ein Album sollten. Also es war kein Konzept, sondern gesammelte Sachen, die es eben schon gab, die du irgendwann mal gemacht hattest oder gespielt hattest. Aber du hast ja nie in der Zeit, in der die entstanden sind, also 80er Jahre, stimmt das ja, 80er Jahre?
30 Jahre, wie gesagt, oder mehr noch als 30 Jahre.
Da hast du für die jüngeren Zuhörer... Da hast du ja nie eine Platte gemacht. Das ist ja das Interessante.
Stimmt so. Ja, also sozusagen die Tendenz dieser Aussage ist richtig, aber exakt ist es nicht hundertprozentig, weil ich war ja der Erste bei fast weltweit, der tatsächlich ein Vinyl-Produkt herausgegeben hat. Es gab eine Single, Meine stille Generation, 8 Stunden sind kein Tag, von Thomas Schwebel von den Fehlfarben produziert, 1984. Da hieß es auch noch nicht fast weltweit, aber es war das erste, das war das höchste Vinyl erscheinende Stück, das je rausgekommen ist. Also da war eine Platte, und dann haben wir fast weltweit in der ersten Phase, gab es so eine Mini-LP.
Ah ja,
da waren auch nochmal 3 Stücke von uns, also von jetzt darauf.
Aber dann eben hat jeder aus eurer Clique, eurer musikalischen Clique, hat da was beigetragen. Und dann ist eine Platte rausgekommen.
Ist eine Platte rausgekommen, wie dann später, weil das... auch wir uns gar nicht leisten konnten in dem Lebensstadium, unsere Sachen dann so auf Kassetten-Samplern rausgekommen sind. Aber der erste Sampler, den wir gemacht haben, das war tatsächlich noch auf Vinyl.
Ja, das heißt, um das nochmal nachzuvollziehen, ne? Also ich habe es natürlich mitbekommen, weil das kann ich sagen, wir sind seit wie vielen Jahren befreundet?
Noch nicht ganz, 35 Jahre.
Na, das stimmt, das kann nicht sein.
Wir kommen dem nahe.
Das ist ja unmöglich. Nee, aber lass es mal 25, 26 Jahre sein. Mhm. Genau, deswegen habe ich vieles mitbekommen, was du erzählt hast über eure musikalische Sozialisation in der Provinz, also in Ostwestfalen, wo eben dieses Kollektiv fast weltweit entstanden ist, wo du einer der führenden Köpfe warst, kann man vielleicht sagen.
Einer der da
oder Gründer war. Sogar ja, vielleicht. Ja. Und du hast dann, dann habe ich halt mitbekommen, dass du keine Musik gemacht hast. Also im Grunde 2 Jahrzehnte lang, ich habe es nicht mitbekommen. Ich weiß, dass du mit deinem Sohn damals, als er noch ganz klein war, da habt ihr mal so zusammen musiziert und habt so aus Spaß sozusagen. Mhm. Aber im Grunde hattest du das, ich meine mich an Gespräche zu erinnern, relativ kategorisch ausgeschlossen, dass du nochmal Musik machst, was selber schreibst oder so. Ich weiß nicht, vielleicht erinnere ich das auch falsch, aber das hatte man im Grunde abgehakt. Und zwar klar, du machst das einfach nicht mehr.
So. Genau. Und das war auch so. Also ja. Ich habe mich, es war für mich so eine Art Schnitt, der gar nichts mit der Entwicklung von fast weltweit oder so zu tun hatte, sondern das war meine persönliche Entwicklung. Ich habe auch in der Zeit, als es fast weltweit gab und wir so kollektiv war dein Wort, ja, wie sagt man, zusammengewirkt haben, uns gegenseitig unsere Stücke immer vorgespielt haben, etc., etc., habe ich mich eigentlich niemals als Musiker begriffen, sondern immer als jemand, der schreibt und der auch Musik macht. Aber das Schreiben war für mich eigentlich immer sehr viel befriedigender. Das hat natürlich auch damit zu tun, ich habe mit Musik von der Familie her und so weiter nie etwas zu tun gehabt. Das war für mich, ich habe das als Dilettant betrieben, konnte also sozusagen...
Was ja ideal ist, wenn man Popmusiker sein will, dann muss man, das ist ja gerade das Tolle, dieses Dilettantische bringt ja meiner Erfahrung nach das Beste hervor, so ohne dass du immer die Schere im Kopf hast.
Ja, ne? Also das geht sogar so weit, dass mein Sohn bis heute sagt, die Sachen, die ich damals gemacht habe, wären musikalisch mutiger gewesen, also weil ungewöhnliche Akkordwechsel und Arrangementideen als das, was ich jetzt mache. Aber es war in keiner Weise mutig. Es hat einfach damit zu tun, dass ich überhaupt nicht wusste, nach musikalischen Lehren, wie man von A nach B kommt und das sozusagen nach Gefühl oder wie auch immer gemacht habe. Und dann kann man natürlich aus sozusagen musikwissenschaftlicher Perspektive sagen, wow, der wagt da ungewöhnliche Tonschritte oder so. Aber jedenfalls, ich habe mich immer mehr als Autor gesehen, also ein Mann des Wortes. Und das war natürlich aber die Gunst der Stunde, dass Punk genau solche Haltung eigentlich begünstigt hat. Also man musste nicht Musiker sein, um dennoch sich in diesem Metier zu bewegen, beziehungsweise genauso, wie du das gerade angedeutet hast, es war eine Voraussetzung, um vielleicht Sachen anders oder spannender und so weiter zu machen. Und das Allerwichtigste daran, es war eine Art Zulassung. Vorher war das so, die Musiker, die Hippie-Musiker, die ich in Herford kennengelernt habe, waren alle wahnsinnig ambitionierte Instrumentalisten und die haben auf Leute wie mich verächtlich herabgesehen und als Punk da war, konnte ich auf einmal sagen, so, wir haben hier was Eigenes und das ist viel spannender als eure 20-Minuten-Gitarren-Soli und so weiter.
Das heißt, also bei Punk warst du da zu Beginn schon in den 70ern dabei oder ging das bei dir auch, wie bei den meisten, muss man ja auch sagen, so Anfang der 80er los, dass man
ja,
das...
Ja, also es gibt, ich glaube, ich könnte von heute aus nicht sagen, es gibt so einen Anfang, so einen Bruch oder so. Ich weiß, dass das hat angefangen, wie sehr vieles bei mir, qua Lektüre. Es gab tatsächlich neben der Bravo noch so andere Pop-Zeitschriften.
Pop-Rocky
und ich glaube, es gab eine Pop, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr den Titel und das... Tolle war, also es gab das jede Woche an unserem Bahnhofskiosk in Herford und das Tolle war, da gab es so eine ganz schmale deutsche Ausgabe des englischen Melody Maker. Mhm. Und Melody Maker und Musical Express, Record Mirror und so weiter, das waren Zeitschriften in England, die waren ganz schnell bei Punk. Also die haben sozusagen das, was vorher war, diese ganze Hippie-Zeit quasi auf den Müllhaufen geworfen und waren bei Punk und die haben mich sozusagen neugierig gemacht, infiltriert und dann gab es im Radio ab und zu, gab es in den deutschen Sendern WDR oder so, manchmal diese Musik zu hören. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Sex Pistols gehört habe, God Save the Queen, das musste man in einer Hitparadensendung spielen, weil das war Nummer 1 in England und so.
Ja,
und
ja,
da habe ich das, was ist das denn und so weiter. Und dann hat sich dieser Moderator noch unglaublich echauffiert, so frech und die können überhaupt nichts, das fand ich sehr sympathisch.
Also was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, also du kommst aus Ostwestfalen, also so ein bisschen... für viele, stelle ich fest, für mich übrigens auch, also bevor ich euch so alle kennenlernte, Terra Incognita. Also da ist man nicht hingefahren, weil es, muss ich jetzt auch mal so sagen, irgendwie keinen Grund gab. Das ist, ist landschaftlich ganz schön, so hügelig, viele Wälder, Teutoburger Wald und so weiter. Aber es ist nicht, es hat nichts Spektakuläres. Auch die Städte, klar, hübsche, teilweise alte, historische Stadtkerne, aber so, das hat man auch woanders. Also es gab irgendwie nie so einen richtigen Grund, da mal hinzufahren. Und du kommst aus einer Stadt Herford, nämlich. Das muss man sich so vorstellen, so die Gegend um Bielefeld ist das, ist alles nicht weit voneinander entfernt. Und das ist aber ein Gebiet, und da beneide ich euch manchmal so ein bisschen drum, das sehr geprägt war von der englischen Armee, die da ja immer noch war, stationiert war. Und die dann da ihre Clubs hatten und ihren eigenen Radiosender und so weiter. Und ihr seid, ich hatte das, habe so das Gefühl, wenn du so berichtest, ihr hattet etwas besseren Zugang zu dem, was in England passiert. Das war irgendwie, ging schneller. Der Kanal war irgendwie, das ging schneller. Wenn du sagst, am Kiosk waren bestimmte Zeitungen zu haben.
Am Zeitungskiosk gab es so diese Zeitung, und das gab es unter anderem deshalb, weil die britischen Soldaten da waren. Das ist immer so, zumindest am Bahnhofskiosk, ein bestimmtes Segment halt da war, weil die das gekauft haben.
Ja.
Es gab in Bad Salzuflen, also wo Frank, Bernd, Bernadette herkommen, gab es tatsächlich einen Plattenladen. Und der hat auch immer sofort New Wave Punk und alle diese Sachen gehabt. Und auch da sind diese englischen Soldaten hingepilgert, wieso wie wir, und haben das, was sie zum Beispiel im BFPS, dem britischen Soldatensender, gehört haben, frisch kaufen können. Der hat immer sofort alles, was es gab. Es gab ja nicht nur Punk, es gab Reggae und alle möglichen Entwicklungen.
Ja.
Das hat in dieser Sendung stattgefunden. Und das Tolle war, man konnte eben, weil der Sachen direkt aus England importiert hat, konnte man das bei dem sofort erstehen, wenn man das gehört hatte. Meistens tatsächlich sofort und so. Das heißt, und in den paar Discos, da kann ich gleich noch mal was zu sagen, die diese englischen Soldaten frequentiert haben, war das dann auch laut zu hören. Man konnte dazu tanzen und so weiter. Und man war wirklich up to date, was diese musikalischen Entwicklungen anging. Ich mache inzwischen sogar ein- oder zweimal im Jahr historische Stadtführungen genau zu diesem Thema und so.
Musik?
Zu den Briten in Herford.
Ah, okay.
Wir hatten ja tatsächlich alte preußische Kasernen, und die nach 1945 waren die Briten dort. BFBS ist von Köln auch irgendwann tatsächlich nach Herford gegangen, also die Redaktion und die Gebäude waren in Herford. Und solche Dinge. Und für mich als eifriger Kinogänger war es auch super, dass in den Kasernen integriert es ein Kino gab, in dem die Filme in Originalfassung zu sehen waren und so. Es gab so verschiedene Discos. Ich weiß noch, wie Bernd Begemann und ich ab und zu in diese Clubs gegangen sind, uns quasi eingeschmuggelt haben. Das waren so Treffpunkte nach 1945, hätte man gesagt, fraternisieren. Also die britischen Soldaten und die jungen deutschen Frauen sind da irgendwie zusammengetroffen.
Ach so, ihr durftet da eigentlich gar nicht wirklich
rein. Wir waren uninteressant und man kannte dann wen, der einen mitgenommen hat. Eigentlich waren wir so, ne, also die Außenseiter, weiß ich gar nicht. Wir haben uns reingeschmuggelt, einfach nur um die Musik zu hören. Für die Mädchen und Frauen waren wir komplett uninteressant. Aber es war trotzdem unglaublich spannend, weil das ja nochmal was anderes ist. Musik in dieser Form, also laut und Leute dazu tanzend und so weiter, zu hören, als wenn das jetzt wieder nur das Radio ist. Und
habt ihr dadurch mehr britische Musik gehört als amerikanische? Hat das einen Unterschied gemacht?
Bei der Führung fange ich tatsächlich so an zu erzählen, aber wir sind jetzt natürlich tatsächlich nicht bei der Aktualität, aber ich erzähle das mal, dass Joschka Fischer häufig in Büchern und auch in Reden und so weiter erzählt hat, wie wichtig für ihn und für seine ganze Generation die amerikanische Kultur gewesen wäre.
Ja.
Also Deutschland geprägt von der Nazi-Kultur und von allem, was damit zu tun hat, Heimatkult, die entsprechenden Filme, diese schrecklichen Musiken und so weiter. Und dann hätte es so in der Nachkriegszeit auf einmal eine Alternative dazu gegeben und so Elvis Presley, amerikanische Filme.
Und es war nicht europäisch. Also das, ich glaube, das
war nicht deutsch.
Genau, und auch nicht nah dran. So.
Und Und vor allen Dingen, das ist ja, was man über Elvis sagt, auf einmal hat die Musik einen Körper bekommen und so weiter. Mhm. Also eine ganz andere Art von Körperlichkeit, von Sex und was da eine Rolle gespielt hat. Das, was Generationen vorher in Mitteleuropa nicht zugänglich, das war auf einmal da, es war unglaublich attraktiv. Und es war komplett was anderes als das, was die deutsche Kultur vielleicht bis dahin ausgemacht hat, was der Generation geholfen hat, zu sich zu kommen und so weiter, sich abzusetzen von den Vorgängergenerationen. Und das, was Joschka Fischer und Klaus Teweleit und andere sagen, das tatsächlich auch über amerikanische Kultur, was die amerikanische Kultur für diese Generation gemacht hat, das hat die britische Kultur für mich gemacht. Ne? Also das betrifft...
Das heißt also 10, 20 Jahre später sozusagen.
10 Jahre später.
Oder 10
15 Jahre später. Mhm. Die haben sozusagen ihre Urerlebnisse Anfang der 60er gehabt und so. Die sind die 40er Jahre, also in den 40ern geboren und so. Ich bin Jahrgang 1962 und das fing Anfang der 70er an und ich bin froh, dass sie noch da waren. Und
hatte so das auch was Provokatives? Also weil ich weiß ja nicht, wie... deine Elterngeneration auf die, so haben die das wahrscheinlich selber formuliert, die englischen Besatzer reagiert hat, konntet ihr damit dadurch provozieren, dass ihr euch kulturell also, da angenähert habt und die gerade diese Musik gehört habt?
Als ich 10 Jahre alt war, weiß ich noch, wie ich irgendwann zu meiner Mutter gegangen bin. Aber es war natürlich noch nicht Punk und ich war sehr klein, aber ich hatte so ältere Kumpels oder so, die haben T-Rex und Sweet und Bay City Rollers und Susie Quattro und so weiter gehört. Und dann habe ich das irgendwann, oh wow, mit übernommen und bin irgendwann zu meiner Mutter gegangen, habe ganz selbstbewusst gesagt, ich höre jetzt diesen Schlager, den du hörst, nicht mehr, ich höre jetzt nur noch englischsprachige Musik oder so, so ungefähr jedenfalls. Also so.
Aber da musst du ja die Vermutung gehabt haben, dass deine Mutter dadurch schwer genervt ist, wenn du ihr das so
vielleicht, also einfach nur, um mich abzusetzen. Ja. Ich glaube, ich wollte ausprobieren, wie sich das anfühlt. Es ist aber jetzt sozusagen aus der Retrospektive diesem 10-jährigen Michael Gierke untergeschoben. Nein, wirklich provokativ, das war Punk. Oder,
ja. Das heißt, hast du den Hippie-Quatsch übersprungen?
Nein.
Oder hattest du, weil das geht ja eigentlich gar nicht. Das, genau. Wir haben das ja alle irgendwie.
Ich bin absolut vollgesungen. Also Gott, das wird mich reinreißen. Aber es ging so weit, dass ich so, also ne, man kann ja immer noch Komplimente heutzutage damit sammeln. Hippie-Quatsch, was ist das? Wenn man sagt, man hätte Jimi Hendrix oder Jefferson Airplane oder man hätte Genesis oder sowas gehört. Das ist, Genesis ist schon schlimm, aber das andere ist ganz in Ordnung.
Weil ja alle sagen, die frühen Genesis waren super.
Mit Peter Gabriel. Bei mir,
ich weiß es nicht.
Bei mir ist es so weit gegangen, dass ich sogar solche Jazz-Rock-Bands wie Weather Report und so weiter war. Auch das ist sehr beeinflusst durch die älteren Freunde, die ich immer hatte. Die hatten immer riesige Plattensammlung. Ich habe mir das natürlich ausgeliehen. Und dann war solche Sachen inklusive Keith Jarrett, das Köln-Konzert und so, habe ich dann natürlich auch auf meinem Plattenteller gehabt. Mhm. Und auf einmal, wie gesagt, durch diese Lektüren und das, was ich im Radio gehört habe, war da diese andere Musik. Und wenn ich das kann ich noch sehr deutlich erinnern, zum Beispiel in der Schule gesungen habe, God save the Queen, the fascist regime, dann waren meine Mitschüler absolut genervt.
Wie darf man sich das vorstellen, dass du in der Schule gesungen hast?
Ich habe wirklich im Unterricht gesungen. Im Unterricht manchmal, in den Pausen oder...
Du Störenfried, wie konnte das denn sein?
Eigentlich gar nicht so in der Absicht zu stören, sondern wie man so Lieblingslieder ab und zu summt oder manche Zeilen waren auch einfach... Es war klar, dass wenn da jetzt jemand drauf reagiert, dann entweder in Form von Verstörung oder was ist das oder so, ne? So habe ich ja auch tatsächlich irgendwann später Achim Knorr kennengelernt, der auf demselben Gymnasium gewesen ist.
Ja, auch ein gemeinsamer Freund von uns, der mittlerweile, doch, der hat jetzt auch wieder eine Platte gemacht.
Eine neue Platte gemacht.
Aber ist eigentlich, Comedian
genau.
In Köln. Ja.
Und wie ich habe, gibt ja in jeder Schule so einen Aushangkasten, wo irgendwelche Dinge aus Unterricht fällt aus und ach, was weiß ich, so angekündigt werden und man trifft sich da regelmäßig. Und ich habe ein Stück von den UK Subs mal da gesummt und dann kam er und hörte das und wow, tolle Musik. Und so sind wir ins Gespräch gekommen oder so. Und das war der eine, der gesagt hat, das ist tolle Musik.
Ja,
und so.
Ja, das gut, das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Generationentalk, den wir da vielleicht machen, aber es geht ja uns allen wahrscheinlich so, dass in der Retrospektive der Stellenwert für Musik in unserer Kindheit und Jugend immens war. Also das war, um nicht zu sagen, für mich war es das Wichtigste. Es gab nichts Wichtigeres als Musik. Musik hören, Platten kaufen, Platten anhören, zusammen auch Platten anhören, ganz viel drüber reden. Also dauernd irgendwie über Musik reden und immer wieder die gleichen Stücke hören und natürlich auch den Freundeskreis in die Richtung sortieren, wer hört was. Mhm. Also man war ja auch streng und hat Leute.
Ja, streng finde ich sogar noch zu mild. Gemein war man oder man war besserwisserisch oder so, also in die Richtung. Ne? Also man hat
umgekehrt ist einem das ja auch passiert. Man wurde ja auch.
Ja, aber man war, also man. Ich zumindest und so dieser Weltreiskreis, wir waren ja beflissen. Wir haben natürlich so immer versucht, die coolsten Sachen aus England und natürlich nicht nur, weil es so tolle Musik war, auch so als Distinktionsgewinn. Also einerseits als Kennzeichen für uns, also ne, wo wir uns gegenseitig sozusagen versichert haben, wir sind sozusagen eine Gruppe und die da sind die andere Gruppe, die außerhalb und so. Und natürlich mit den üblichen Arroganzen, üblichen Gemeinheiten, üblichen Vorurteilen und so weiter. Also wir waren nicht nur angenehm als Musikhörer, sondern es gibt auch diese in Anführungsstrichen dunklen Seiten und so.
Gut, aber es muss ja irgendwann einen Punkt gegeben haben. Also du als Punkhörer, du hast Leute kennengelernt, Gleichgesinnte. Ich weiß nicht, wann du Bernd Begemann kennengelernt hast, der ja auch in Punkbands am Anfang, was man nicht vermuten möchte, aber er hat angefangen mit Punkbands, mit so Schüler-Punkbands. Das heißt, ihr habt euch kennengelernt, ihr habt irgendwie wie so eine Highschool-Geek-Clique, so stelle ich mir das vor, habt ihr euch zusammengetan, also wir gegen die anderen, es ist sowieso alles scheiße außer wir. Und dann muss ja aber irgendwann mal der Punkt gewesen sein, dass ihr beschlossen habt, wir machen jetzt Musik und treten auch irgendwie auf oder trauen uns damit rauszugehen. Kannst du dich erinnern, wann das war?
Punk, also was ich eben gesagt habe, dieses übers Lesen und Radio hören, damit vertraut werden oder davon infiziert zu werden, das begann für mich 1977, 78. Bernd habe ich 1979 kennengelernt. Ja. Da habe ich schon in einer Band gespielt, die sich schon in Anlehnung an Punk The Toll nannte, eine Art Schülerband. Wir haben in der immer noch existierenden Herforder Schokoladenfabrik unseren Proberaum gehabt und irrerweise tatsächlich immer Freitag, Samstag, Sonntag in den Räumlichkeiten geprobt, in denen die Vertreter dieser Firma die neuen Schokoladensorten kennenlernen konnten, damit sie sozusagen, wenn sie durchs Land fahren, die anpreisen konnten. Und da hatten wir unendlich viele.
Habt ihr da sehr stark zugenommen? Das wäre jetzt mal so eine Seitenfrage,
also, die mich sehr interessiert. Tatsächlich, würde ich denken, also ich zumindest. Kann man auch auf Fotos sehen.
Du musst ja wieder abrocken, die ganzen Funde.
Also das war schon mal, weil der Sohn des Besitzers war mit bei uns, war der Keyboarder der Band. So. Und irgendwann haben wir einen Schlagzeugerwechsel gehabt und dann gab es den über Frank Werner vermittelt, einen Schlag, den wir schon kannten, also ein Schlagzeuger aus Bad Salzuflen. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, in Bad Salzuflen lebt jemand, der hört dasselbe wie du. Buzzcocks, Jam und Clash und so weiter. Und der ist vor allen Dingen genauso verrückt wie du. Und dann war es tatsächlich so, dass der mir die Telefonnummer gegeben hat, ich da irgendwann angerufen habe und dann da auch hingefahren bin. Und dann haben wir uns so kennengelernt.
Aber das ist ja total irre, weil dann musst du ja auch davon ausgegangen sein, oder vielleicht war das ja auch deine Erfahrung, da gibt es kaum Leute, die mit denen du irgendwie Überschneidungen hast oder so.
Selbst in der eigenen Band nicht. Ne? Also wenn man, also es ist nicht wichtig, wir haben ja trotzdem 2 Jahre oder so diese Band gehabt, aber es war eine ästhetische Auseinandersetzung, Boys und Andy Warhol oder wie auch immer, weil es gab sozusagen Buzzcocks oder Undertones waren Punkbands, die sehr viel mehr Pop beeinflusst waren und so.
Ja.
Und diejenigen, die dann die Time Twisters geworden sind, die aber bei The Toll waren, die waren davon sehr viel mehr beeinflusst. Mhm. Und ich war, ähnlich wie Bernd, sehr viel mehr so beeinflusst von Clash, Jam oder Elvis Costello hören. Das heißt, Leute, die sich auch daran versucht haben, politisch Inhalte in den Songs zu haben und so weiter. Das so strikt kann man das nicht sagen, wie sich das jetzt anhört, aber es ist tatsächlich, waren das so in so andeutungsweise verschiedene ästhetische Richtungen. Also ob man so mehr über Sommer, Mädchen, Urlaub, Surfen Songs schreibt oder über soziale Verwerfungen und für mich die Kohl-Zeit, die ich als absoluten Terror erlebt habe, der Indifferenz, oder so seine Texte gemacht hat.
Okay, das heißt also, das ist so ein, würde jetzt vermuten, das ist dann so ein Reinrutschen. Ihr habt euch kennengelernt, einige haben schon Musik gemacht, ihr habt viel Musik gehört. Wie ich euch kenne, oder ich weiß es natürlich auch, ihr habt viel drüber geredet. Ja, ja. Also überhaupt Austausch, Reden und so, das ist ja auch etwas, was wir beide gemein haben.
Ja.
Dass man erstmal die Themen, die so rumliegen, beackert, so, auch wenn wir uns treffen, machen wir das und so. Und ich vermute, ihr habt das auch gemacht, denn diese ganze Sache mit eurer Musik, gerade auch in dieser Gruppe von fast weltweit, ist ja durchaus fruchtbar gewesen. Wenn ich so die alten Sachen manchmal höre, die kannte ich ja gar nicht, ich habe das erst vor ein paar Jahren überhaupt kennengelernt, dann ist da schon immer ganz starkes Bemühen eigentlich bei euch allen, abzubilden, was ist. Also was ist gerade los bei uns? Da spielt natürlich auch diese Aussage, auch das Private ist politisch und so. Das habe ich bei euch immer sehr stark wahrgenommen, dass es darüber sozusagen transportiert wird. Erstmal hingucken, was ist hier eigentlich los? Bei uns zu Hause, bei uns im Land und so weiter. Und dann daraus ein Stück zu machen, das irgendwie reinzugießen. Und da müsst ihr euch irgendwie einig gewesen sein, so unterschiedlich eure musikalischen Wege teilweise waren. Das fand ich, hattet ihr alle gemeinsam. Und ihr habt alle sehr klar getextet, auch gut getextet. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass da vielleicht auch, weil ihr euch gegenseitig...
Genau, also man kann sagen, so positiv, sehr positiv gegenseitig befruchtet. Mhm. Also das heißt, man war so gegenseitig Maßstab füreinander. Ja. Man hat sich aneinander abgearbeitet. Oder wenn der eine dann wieder so ein tolles Lied beziehungsweise tollen Titel oder und so hatte, war da, und so weiter. Hat man sich also mehr angestrengt.
Also mehr im Sinne von, das spornt mich eher an, als dass ihr euch gegenseitig behackt hättet oder neidisch.
Genau, es inspiriert und war auch legendär, war, dass wir so regelmäßig unsere Treffen hatten, alle zusammen waren und uns gegenseitig Lieder vorgespielt. Und so. Das ist, wenn man das sozusagen durch so eine rosa-rote Brille betrachtet, klingt das erstmal ganz wunderbar. Ne? Also wie so ein, was weiß ich, der Kreis um Virginia Woolf herum und so der Literatenkreis in England der 20er. Man trifft sich, man liest sich vor, man bereichert sich und inspiriert sich und hat diese wahnsinnig fruchtbaren Diskussionen und so weiter. Man ist eigentlich die Kultur in dem Land, die literarische Kultur in dem Land zu einem Gutteil und so. Ne?
Das habt ihr auch für euch so.
So kann man das betrachten, wenn man eine romantische Brille aufsetzt. Natürlich ging es auch immer so, wie junge Leute so sind, oder vielleicht sind Menschen auch grundsätzlich so, sich so zu messen, schaut mal, was ich wieder Tolles gemacht habe und so weiter. Ja, ja. Oder so, ne? Oder guck mal, das kriegst du bestimmt nicht. Also es ist immer so ein sich so messen. Also so, wer hat das beste Lied, wer kann besser singen und so weiter. Das sage ich gar nicht despektierlich. Ich sage, dieses Momentum spielt auch immer mit rein und so.
Okay, das heißt also, ihr habt euch schon, also ich habe es das vorhin so bezeichnet, also so ein Kollektiv, was irgendwie auch zusammenarbeitet, aber dann wiederum auch nicht, sondern jeder auch für sich. Ich weiß nicht, inwiefern ihr schon jeweils in euren Köpfen drin hattet, man muss sich auch entfernen aus dieser Gruppe, man muss sich vielleicht auch entfernen, das haben ja die meisten dann gemacht, aus diesem Landstrich, aus dem Ostwestfalen. Man muss eigentlich in große Städte gehen, was du auch gemacht hast. Du bist ja dann nach Berlin gegangen zum Studieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre warst du da eigentlich?
Kann man nicht sagen, weil ich irgendwann angefangen habe, also in Berlin für die Taz zu arbeiten. Und dann in Bielefeld gab es das Stadtblatt, eine sehr ähnliche Zeitschrift, wie es das in 70ern, 80ern in sehr vielen Städten gab.
Also so eine linke...
So eine linke Stadtzeitung, beziehungsweise Zeitung für die Gegend, ganz wichtig, aber da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Für die Szenen und so weiter. Ja. Und da habe ich dann so regelmäßig geschrieben, dass ich quasi immer nur noch hin und her gefahren bin und irgendwann dieses Hin- und Herfahren einfach anstrengend geworden ist und dann... ohne dass man ein Datum nennen könnte, an dem die Entscheidung gefallen wird, ich verlege meinen Schwerpunkt jetzt wieder hierhin, meine Wohnung in Berlin habe ich noch sehr lange gehalten und so.
Ach so, aber du warst im Grunde dann schon arbeitsmäßig eher in Bielefeld.
Ich war dann hauptsächlich zurück in Ostwestfalen.
Und in welcher Zeit befinden wir uns? Ist das Ende der 80er?
Da befinden wir uns tatsächlich, genau, Ende der 80er Jahre. Also, und das ist eine Zeit, die es mir tatsächlich sehr einfach gemacht hat, aus Berlin wegzugehen, weil da war gerade der absolute Wiedervereinigungstaumel sozusagen, mit allem, was dazugehört. Und vieles daran habe ich nicht ausgehalten. Ich habe noch sehr kleine Erinnerungen, wie ich hatte Freunde in Ostberlin, bin da oft gewesen, ich hatte das Gefühl, unmittelbar nach der Wiedervereinigung, wenn ich über den Alexanderplatz in Ostberlin gegangen bin, stehen da die Spekulanten und teilen schon die Gegend auf.
Wie wir wissen, war es auch so.
Und das war so widerlich, das war für mich unter anderem Berlin, also das Berlin-Gefühl. Ne? Also ich hatte überhaupt nie diese, wie viele ja, ne? Weltweit sind Leute nach Berlin gekommen, weil da so was aufbricht und was ganz Spannendes ist. Und für mich war das, was da aufbricht, ne? Gibt andere Perspektiven daneben, aber meine Perspektive war, Gott, die Geister der Vergangenheit und so weiter kommen gerade wieder.
Das ist insofern ja interessant, als auf deiner neuen Platte, die übrigens einen ganz tollen Titel hat, finde ich, nämlich Können Lieder Freunde sein? Finde ich ganz, ganz schön, ganz toll. Als Frage auch formuliert. Da hast du ein Stück über das alte Berlin. Ich habe das drauf. Das habe ich so wahrgenommen, dass es jetzt gar nicht um das BRD-Berlin so in erster Linie geht, vielleicht auch, aber noch weiter zurück sozusagen. Eine Idee, vielleicht eine romantische Idee von dem Berlin, wie es mal war. Und der Sehnsucht danach, ne? Darum geht es irgendwie so ein bisschen. Das heißt, du bist aus diesem Stress-Berlin der Wiedervereinigung sozusagen wieder zurückgegangen. Und interessanterweise deine Mitstreiter bei fast weltweit, die sind in dem Moment, wenn man das so zeitlich einordnet, sind die alle in die großen Städte. Nach Berlin und nach Hamburg haben sich verteilt sozusagen und Köln und haben angefangen, einzeln Sachen zu machen, also an ihren eigenen Karrieren so für sich selber zu arbeiten. Wobei in Hamburg gab es dann natürlich auch wieder Zusammenhänge und so, aber da habe ich viele so gesehen und kennengelernt und habe da schon so Ellenbogenmentalität wahrgenommen, so von außen betrachtet. Also da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass da mal so ein Kollektivgedanke in den Köpfen von bestimmten Leuten am Start war.
Ja, das kann man sich heute tatsächlich auch fragen. Ne? Aber egal, anderes Thema.
Aber Ehrgeiz halt. Und du hast aber eben in der Zeit was anderes gemacht, sondern du hast geschrieben. Hm. Und so habe ich dich nämlich kennengelernt als jemand, der wahnsinnig viel schreibt, wahnsinnig viel liest auch. Du bist ja absolut Literatur und affin. Filme, also Film ist auch dein Metier. Du bist Filmkritiker auch und publizierst und hast eigentlich immer relativ strikt gesagt, das ist es. Das mit der Musik ist vorbei. Und dann, um jetzt wieder zum Anfang unseres Themenstrangs zu kommen, ist etwas passiert. Ich weiß nicht, ob ich das korrekt wiedergebe. Carsten Friedrichs, ehemals von der Band Superpunk, jetzt die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, der bei einem Label arbeitet, das Tapete heißt, was auch dein, wo du rauskommst auf dem Label, es kristallisierte sich heraus, er ist alter Fan von den Sachen, die ihr damals gemacht habt und in erster Linie, so habe ich es verstanden, von deinen Sachen. Also ein großer Fan deiner Musik. Er hatte offensichtlich diese Sampler und Kassettensampler, die ihr mal rausgebracht hat. Und hat diese Songs, die du gemacht hast, die waren immer da bei ihm. Und hat dann angefragt, ob diese alten Songs nicht mal zusammengefasst auf einer Platte bei Tapete rauskommen können. So habe ich das verstanden.
So ungefähr. Er hat nicht, also ja, es wäre schön, wenn es so gewesen wäre.
Ich wollte das sehr klar und als
das ist sozusagen
ein
die
Wunder ist geschehen.
Die heroische Geschichtsschreibung. Er hatte vorher schon Mod-Sampler, also über die Mod-Szene in Deutschland rausgebracht. Und wir waren, also jetzt waren eine Zeit lang in dieser Szene auch. Und wir haben auf Mod All Nightern quasi in ganz Deutschland gespielt und so. Und Das kann man auch musikalisch hören. Es gibt bei Sachen, die Besetzung, es gibt ja zwei Jetzt-Besetzungen. Die zweite Berliner Jetzt-Besetzung, wir haben tatsächlich erkennbar Motown-Elemente aufgenommen und so weiter.
So Northern Soul-Sachen.
Genau, haben wir so. Und das ist auch Musik, die Carsten sehr gut findet. Ja. Und der hat in irgendeinem Gespräch, als es eigentlich, da hat er zwei Sampler, der erste war sehr erfolgreich, noch einen zweiten erfolgreichen Sampler gemacht, auf denen waren wir jeweils vertreten. Hat er in einem Gespräch mit Frank Werner, der ja sozusagen der fast weltweit Archivar ist, mit dem er, wenn er alte Stücke haben wollte, sprechen dann muss, damit er die, die Aufnahmen an die Aufnahmen kommt, in einem Gespräch, wo er gesagt hat, schade, dass es nicht mehr von jetzt gibt oder so. Mhm. Er kannte die Sachen, die damals veröffentlicht sind, auf den Kassetten und so. Das war auch wichtig, weil deutschsprachig. Und das hat ihn tatsächlich inspiriert, eben auch es in dieser Sprache zu probieren.
Ja, stimmt.
Und Frank hat dann gesagt, wenn du wüsstest. Und dann hat er eben diese ganzen Sachen zukommen lassen und dann gab es sofort...
Aber hatte ich natürlich vorher, also Frank Werner klar, hatte ich natürlich gefragt, vorher gefragt.
Aber dann gab's, danach erst gab es sozusagen die Anfrage sofort, hast du nicht Lust, dass wir das veröffentlichen?
Aber schon sofort, ne? Es war sofort die Idee da, dass man das
Also er war eigentlich bereit, das zu machen, und dann, aber er dachte, es gibt gar nicht so viel, dass man überhaupt so ein Projekt, also eine LP oder so, machen kann. Das gab es dann aber.
Ja, super.
Und jetzt können wir sozusagen die Fäden zusammenfügen. Ich bin Autor gewesen, ich habe hauptsächlich geschrieben, ich habe Vorträge gehalten, ich habe an Unis unterrichtet, ich habe alles Mögliche gemacht in der Richtung. Musik war abgehakt, ich habe mich auch gar nicht mehr interessiert. Wir können darüber sprechen.
Das hast du auch wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, vehement immer wieder gesagt.
Genau.
Also ganz, ganz klar. Deswegen, wir waren nicht geschockt, als es dann doch passiert, aber wir waren doch überrascht, dass es dann auf einmal doch passierte.
Ja, wie das dann so ist, es gibt eine einfache, nicht banal, aber eine alltägliche Geschichte als Hintergrund. Die hast du ja eben auch schon angedeutet, dass als mein Sohn klein war, haben wir, gab es bei mir immer die Überlegung, was kann der denn für Musik hören? Ich fand die meisten Kinderkassetten, die es gab, gruselig, also weil das immer das Modell war, Erwachsene stellen sich vor, was Kinder gerne hören und die halten die Kinder für viel dümmer, als sie sind und so weiter.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, oh, bestimmte Beatles-Stücke wie Yellow Submarine oder, wie heißt das? Muss ich gerade überlegen, obla di, obla da und solche Sachen, das ist eigentlich sind das tolle, toll arrangierte Stücke, die funktionieren aber wie Kinderlieder, und ich glaube, Paul McCartney hat die auch wirklich als Kinderlieder mehr oder weniger geschrieben.
Ja, sie tauchten in der amerikanischen Sesamstraße auf.
Und das
da
ist
wurde das auch schon
viel anspruchsvoller, also das ist viel toller und cooler oder geiler, was immer das Wort ist, auch für Kinder, als diese Pseudo-Kindermusik, und Jakob ist sofort darauf eingestiegen, fand die super, wir haben das nachgespielt, und so hat das eigentlich angefangen, dass ich wieder eine Gitarre in die Hand nahm und wir haben das regelmäßig gemacht. Jakob hat uns dann irgendwann ein Schild gemacht, wie wir heißen, an die Kinderzimmertür gehängt, und der Bandname war die zweiten Beatles.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, das wäre ja vielleicht schön, wenn wir nicht nur nachspielen, sondern auch ein paar eigene Stücke hätten. Mhm. Und so hat es eigentlich angefangen, dass ich mich wieder dran gemacht habe, Songs zu schreiben, ohne irgendwelche Absichten.
Aber du hast angefangen, wieder eigene Songs zu schreiben, und zwar eben auch neue Songs. Das heißt, du hast offensichtlich, ich weiß nicht, ob du das dann so beschlossen hast oder ob das ob das einfach so da rein geplätschert ist in dein Leben, dass es dann doch wieder sein soll, weil du Ideen hattest und so weiter. Es müssen also Songs entstanden sein. Ist das schon, bevor dann sozusagen von Tapete die Anfrage kam, mach doch mal eine Platte mit ganz neuen Songs, das wissen wir zum Beispiel alle nicht. Hattest du das schon jahrelang gesammelt? Hattest du da Songs oder hast du in dem Moment angefangen, wieder ganz neu zu schreiben?
Nein, ich hatte Songs auf dieser Platte, die daraus, also nach den alten Sachen dann rausgekommen ist, das erste richtige Album, Wie es war. Da ist zum Beispiel ein sehr langer autobiografischer Song drauf, der eben das Titelstück ist, Wie es war, der davon handelt, wie ich quasi durch Herford spaziere und an allen Orten, an denen ich mich befinde, so die Erinnerungen aufsteigen. Das ist zum Beispiel ein Stück, das es schon sehr lange gibt, wo sich der Text auch häufiger verändert hat. Aber ich das ist über 8 Minuten lang. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass sich irgendjemand wirklich tatsächlich dafür interessieren könnte. Habe auch nie daran gedacht, das zu veröffentlichen. Mhm. Und andere Songs gab es, die alle etwas tun oder getan haben, was ich zu der Zeit auch sehr gerne gelesen habe, nämlich, wie soll man das nennen, das Leben an dem Ort, an dem man sich befindet, und zwar in allen Facetten, die dazugehört, zu thematisieren, eine Sprache dafür zu finden. Und das heißt ja unter anderem auch, und das war sehr schön, als die Platte dann fertig war, hat Carsten Friedrichs, der eben erwähnte, irgendwann mal gesagt, Mann, damit setzt du ja Herford auf die literarische Landkarte oder so. Für mich war es so, Dinge aus Herford zu erzählen, Dinge aus meinem Leben zu erzählen, damit klarzumachen, an Orten wie Herford passiert das, was überall passiert. Ja. Es gibt Schmerz, es gibt Verlust, es gibt Euphorie, es gibt Natur oder die Zerstörung von Natur und alles das, was weltweit sozusagen und in den Metropolen zu beobachten ist, das kann man auch an Herford, Orten wie Herford beobachten. Es ist sozusagen ein geschichtsträchtiger Ort und ihn immer nur als Provinz zu sehen, ist eine unzulässige Abwertung.
Und das, du guckst mich jetzt auch schon so verschmitzt an. Da kann ich ja sagen, das war, also wir beide haben uns da, gestritten haben wir uns nicht, aber es war ein Dauerthema zwischen uns, weil ich oft nicht verstanden habe, ich bin in Hamburg-Altona, St. Pauli aufgewachsen, bin ja auch nie weggekommen, das muss man dazu auch sagen, weil ich fand es einfach geil, ich wollte hier einfach bleiben. Und ich habe irgendwie immer nie, aus meiner Perspektive, nie verstanden, warum du in Herford bleibst, wo du doch schon mal in Berlin warst. Und dann kann ich aber auch sagen, es gab auch mal eine Phase, wo du überlegt hast, auch nach Hamburg zu gehen. Das hatte auch persönliche Gründe und so. Und dann, dann warst du aber in Herford. Wir haben uns da ja oft getroffen. Du hast uns oft in Hamburg besucht. Aber
in Bad Salzuflen auch.
Genau, bei Franks Eltern. Und dann war es aber immer so, dass ich mit einigem Unverständnis gedacht habe, das kann doch nicht sein. Du hast so viel Ideen und Sachen, mit denen du dich beschäftigst, die gehören doch eigentlich in eine Großstadt. Und ich glaube, ich habe auch eigentlich immer Musik in der Großstadt verortet. Das war so in meinem Kopf, es darf gerne auf dem Dorf entstehen. Das ist ja auch im Grunde so, wie das meistens ist. Also, dass man alleine irgendwie, und dann bricht man aber auf in die große, weite Welt. Und die große, weite Welt, das kann ja wohl nicht Herford sein, habe ich gedacht. Und dann hast du diese Platte gemacht. Und dieses Stück, was du erwähnt hast, wie es war, das war tatsächlich so ein bisschen für mich so ein Augenöffner. Ich kann mich erinnern, dass ich da so ein bisschen umgeswitcht bin in meiner Denke. Da haben wir auch drüber geredet. Ich habe es auch so ein bisschen zugegeben, nicht total zugegeben, aber ein bisschen, dass ich so ein paar Sachen besser verstehe mittlerweile. Und auch, du hast so Sachen auch in deinen Publikationen, so Sachen wie Heimat im besten Sinne, also da zu sein, wo man sein will und sich nicht einzureden, man muss hier weg. Da bist du ja sehr, sehr fest in deiner Einstellung und deinem Empfinden gewesen. Das habe ich verstanden auf einmal, dass das vermutlich für dich das Richtige ist. Und vorher war das bei mir so, das kann nicht, also das kann doch wohl nicht wahr sein. Da kann doch da nicht wohnen bleiben. Das darf so nicht sein. Und das hat diese erste neue, also Platte der neueren Generation tatsächlich bewirkt. Sehr Texte, die wirklich sehr klar sind. Das ist übrigens etwas, was jetzt bei der aktuellen Platte ich auch wieder total spitze finde, dass du jemand bist, der, und das ist vielleicht das, was ihr gelernt habt damals bei Fast Weltweit, der hinguckt. Also du guckst hin, was ist da los? Und dann guckst du hin, was ist meine Haltung dazu? Wie finde ich das? Ich muss es erstmal beschreiben, also ich muss es einkreisen und beschreiben, um es überhaupt zu verstehen. Und das ist das, was du textlich machst. Und du hast es nicht nötig, etwas zu tun, was ich bei vielen Bands, die auch auf Deutsch texten oder so, dieses Prätentiöse, also dieses sich mal überlegen, welcher Satz könnte nun besonders catchy sein, welches Zitat könnte ich noch einflechten, wo nur Eingeweihte auf die Idee kommen, wo das herstammt und wie mache ich Sachen extrem bedeutungsschwer, damit das auch der letzte Musikjournalist noch schnallt, wie bedeutungsvoll das ist. Das machst du alles nicht, sondern du guckst hin und beschreibst. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz große Qualität in deinen Texten. Und das ist auch ein Wagnis. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Ich finde es sehr, sehr mutig, das so zu machen.
Das klingt natürlich wunderbar, dankeschön. Das Wagnis kann ich, weil ich die Blicke derer, die eventuell sozusagen wie auch immer darauf reagieren, nicht kenne und also nicht auf diese Blicke reagiere. Insofern, Wagnis, das ist die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke. Aber vielleicht kann man dazu sagen, das ist etwas, was ich, wenn ich Essays schreibe oder selbst Texte, journalistische Texte, das ist eigentlich für mich das Tolle am Schreiben. Also das Tolle am Schreiben ist eben für mich, dass das eine Möglichkeit ist, über etwas nachzudenken. Soll heißen, selbst wenn ich ein Buch rezensiere, ist das Schreiben darüber, das sich ins Verhältnis setzen zu diesem Buch. Ich habe den Eindruck, wenn ich das nicht tue, nicht schreibe, also mich nicht ins Verhältnis setze, und das heißt, das Schreiben ist ja Ergebnis von Nachdenken, von Analysieren, von Eintauchen, bin ich ungleich blöder, als wenn ich das, als wenn ich das nicht täte, darüber schreiben. Soll heißen, schreibend verhalte ich mich einigermaßen intelligent zur Welt, zu allem, was mir begegnet. Nicht schreibend, zumindest ist das bei mir so, heißt, ich mache es auf einem viel oberflächlicheren, viel flacheren Niveau. Also bin ich dankbar für die Möglichkeit, schreibend mit sozusagen einzutauchen in ein bestimmtes Thema.
Ja.
Ich habe das zum Beispiel gehabt, jetzt auch in der Corona-Zeit häufiger längere Phasen, wo eben ich keine Texte geschrieben habe, und ich hatte den Eindruck, ganz starken Eindruck, ich bin total verblödet in der Zeit. Ich bin dankbar, dass jetzt sind einige Vorträge und Texte gerade in Arbeit. Ich bin dankbar, dass ich das machen kann, weil es macht einfach mein Verhältnis zu bestimmten Dingen intensiver, weiter, klüger, hellsichtiger und so weiter. Und ne, ich will, das klingt alles so hochtrabend, aber das ist eben das Schöne am Schreiben, für mich zumindest, diese Möglichkeit einzutauchen in bestimmte Thematiken.
Ja. Und so. Und du machst es, deine Grundhaltung, so sehe ich das, ist immer respektvoll. Also du hast erstmal Respekt, also auch in deinen Rezensionen, die ich ja auch kenne, und deinen Essays, die du hast, gibt es ja auch, ich glaube, zwei Bände schon.
Es gibt,
ne,
jetzt im Herbst den zweiten
Band. Da kommt der zweite noch, die ja auch wunderschön sind. Es ist immer erstmal der völlig unvoreingenommene Blick, und dann guckst du, was kannst du daraus entwickeln für dich und auch für andere, dass andere auch was davon haben. Mhm. Es ist nie aggressiv. Das ist etwas, was mir völlig unverständlich ist. Ich bin ja immer so aggressiv. Also ich begegne vielen Sachen mit Rant und Aggression. Das ist eine Typfrage, das ist mir schon klar. Aber das ist etwas, was ich sehr stark bewundere, deine Konzentration und deine Ruhe, mit der du Sachen beackerst. Das finde ich, also wirklich beackerst, weil du ja auch, du gehst ja mit der Furche rein und wühlst so auf und guckst mal, was kommt denn da zutage irgendwie. Und das finde ich jetzt zum Beispiel bei dem neuen Album noch mal stärker, noch mal intensiver, weil es so klar ist. Also ich finde, man kann diese Texte, die könnte man auch ohne Musik teils als Lyrik lesen, weil es so schön ist, so schön formuliert. Ganz großer Genuss. Und das, finde ich, ist das, was dich wirklich abhebt von vielen, die ich so kenne, die wirklich damit arbeiten, auf Effekt zu schreiben. So, was auch total okay ist im Pop, ne? Das hat ja auch seine Berechtigung. Aber das ist das, was dich so ein bisschen outstanding macht. Und ich habe vorhin gesagt, mutig. Was ist daran mutig? Ich finde, du machst dich ja auch, also du öffnest dich ja, ne? Das ist ja, du bietest dann auch Angriffsfläche, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die damit gar nicht gut umgehen können. Also gerade auch, du hast ein wunderschönes Liebeslied hier auf dem, auf der Platte, das wirklich ohne Ironie oder so klarkommt und schreibst, und man weiß ganz genau, man sieht, ach, so war das, ist auch sehr persönlich. Das muss man auch erstmal bringen, das so zu machen und sich nicht so bestimmter Mittel zu bedienen, die irgendwie künstlerisch verbrämt, merkwürdig ineinander verschachtelte Sätze oder so, sondern ganz klar, Das finde ich, ist eine ganz große Qualität. Und das, um nochmal zurückzukommen auf deine fast weltweit Sachen, das finde ich, ist wirklich immer schon angelegt gewesen. Nicht nur bei dir, aber bei dir ganz besonders. Das Hingucken und Beschreiben. Mhm. Und ja, natürlich, du hast recht, das kann man auch in Herford. Ja, dazu muss man nicht.
Ja, das kann man tatsächlich in Herford. Also nach New York da kommt das ja her so. Und so. Ne? Und ja. Ich kann dir also da, insofern noch
vielleicht
mal,
gerade dort, ja.
Wir haben ja eben über Jakob gesprochen. Und wenn du erlaubst, könnt ihr so einen größeren Bogen spannen, was eigentlich dazu geführt hat, erstens das Album Können Lieder Freunde sein zu benennen. Mhm. Und was der Versuch meiner Haltung ist, es ist ja immer, also eine Haltung hat man nicht, die ist nichts Festes, ja, sondern die muss man sich jeden Tag sozusagen neu anderen Möglichkeiten, Emotionen oder so abringen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, bevor mein Sohn bevor Jakob auf die Welt gekommen ist, habe ich das, glaube ich, war ich auf dem Weg, ein großer Zyniker zu werden und unter sowas zu leiden wie einem gigantischen Weltekel. Vergleichbar mit so Autoren wie Thomas Bernhard oder so, dem ja alles anlag, oder E.M. Cioran oder und so weiter, denen ja alles, was auf der Welt passiert, belegt dafür ist, wie dumm die Menschen sind, wie selbstzerstörerisch, wie oberflächlich und so weiter und so weiter. Eigentlich ist die Menschheit in den Augen dieser Autoren per se schon zum Scheitern verurteilt oder so, ne? Und man kann täglich für diese Haltung auch genügend Nahrung finden.
Das ist richtig.
Jeder Supermarktaufenthalt gibt einem wieder neues Futter dafür und so. Ne? Oder auch was man in der Familie erlebt, etc. etc.
Ja.
Oder beziehungsweise was man selber macht. Und dann ist dieses, und jetzt kommt sozusagen der, was, ne? Also das hochproblematische Eltern erzählen, wie das war, als die Kinder geworden sind, Genre wie, und so weiter. Aber bei mir war es tatsächlich so, ein ganz wichtiges Erlebnis, weil ne, Jakob, als er dann irgendwann, als wir anfingen zu sprechen, als ich ihn ins Bett gebracht habe und Geschichten vorgelesen und erzählt und so weiter, Kinder, und das ist toll, können mit Zynismus und mit Weltekel und mit so einem gar nichts anfangen.
Nein, nein, genau.
Und es ist auch vollkommen falsch, ihnen sozusagen so die Welt zu präsentieren. Die Welt sollte vielleicht andere Horizonte aufweisen, Öffnungen in selbst düstersten Szenarien und so weiter, weil die sind auf einem Weg und den müssen sie sozusagen selber beschreiten lernen und so. Das war für mich eine über ein paar Jahre sich hinziehende Lektion.
Ja.
Dieses, also sozusagen das stärker sein zu lassen als mein Zynismus und so. Und
okay, das ist also etwas, was du gespiegelt bekommen hast von deinem Sohn. Das, die Kinder spiegeln einem ja Sachen. Man schnallt.
Ich war ihm Jakob gegenüber nie auch nur ansatzweise zynisch. Ich habe einfach verstanden, dass das.
Nee, das kann man ja auch.
Dass diese Art, wie ich damals war oder wie ich zum Beispiel die Menschen gesehen habe, das führt zu gar nichts. So kann man diesem jungen Menschen nicht begegnen. Das ist total krank, kaputt, seltsam. Das ist eine Überforderung. Und es macht ihn kaputt und es würde seinen Blick in die Welt eindimensional machen und so weiter. Ich habe mich also, und das hat, ne, das, was auch so passiert, man sagt immer so, ja, ich habe diesem Kind, meinem, sozusagen mitgeholfen, auf die Welt zu kommen oder erwachsen zu werden oder was auch immer. Nein, es ist ganz umgekehrt. Er hat mir geholfen in ganz vielerlei Hinsicht und so. Mhm. Er hat wirklich meinen Blick auf die Welt oder diese Erfahrung, Vater, hat meinen Blick auf die Welt sehr gut getan, würde ich sagen. Und das ist, was auch auf dieser Platte der Versuch ist. Ich kämpfe immer noch gegen meinen Zynismus. Ich kämpfe immer noch gegen meinen Hass, meine Aggression und so weiter und so. Ne? Mhm. Und auch da jetzt gibt alle möglichen guten Gründe, sowas zu entwickeln. Aber im Erzählen, sagen wir in der Kunst, im Singen, im Liederschreiben und so weiter, versuche ich diese Haltung, die ich sozusagen von Jakob, wenn du so willst, oder im Zusammenleben mit Jakob gelernt habe, zu berücksichtigen. Mhm. Ich versuche nicht meinem Hass oder meinem Zynismus nachzugeben, sondern die anderen Gesichtspunkte stärker zu machen. Und Musik hat mir ganz, ganz manchmal im Leben tatsächlich dazu verholfen, mich zu erinnern an andere Emotionen als die, die ich gerade hatte.
Ja.
Und deswegen sind Lieder zuweilen Freunde.
Ja, das kennt, ich glaube, das kennt jeder gerade, wenn auf einmal Melodien aus der Vergangenheit ins Leben reinschwappen. Das passiert ja manchmal, wenn man es überhaupt nicht erwartet. Ich habe das mal gehabt auf dem Hamburger Dom. Ich bin da so rumgegangen und es kam irgendwie so ein New Wave-Stück, so ein blöder Radioknaller aus den 80ern, was ich damals, das fand ich gar nicht gut. Mhm. Aber das hat mich auf einmal so berührt. Und ich war tatsächlich wieder die komische, merkwürdig viel zu dünne, mit nur aus Nase und Knie bestehende, in der Schule stehende, merkwürdige, das merkwürdige Mädchen. Und so. Also es nimmt einen ja immer wieder zurück. Und ich würde jetzt nicht sagen, also jetzt, wo du das erzählst, verstehe ich auch noch mal ein bisschen mehr. Es ist kein kindlicher Blick, der aus diesen Texten spricht.
Überhaupt
das ist es überhaupt nicht. Es ist ein sehr reflektierter Blick. Aber es ist ein neugieriger Blick. Das ist also dieses noch mal auf Dinge, von denen man denkt, kenne ich schon, habe ich schon erlebt, haben mir andere schon von erzählt, habe ich ja schon gelesen und so. Da noch mal neu drauf zu gucken und das nochmal neu zu erzählen. Also ohne den ganzen Ballast, den man vielleicht mitdenkt und rumschleppt, so eine Klarheit kriegen und eine Freude auch dran zu haben.
Klarheit finde ich ein großes Kompliment, wenn das wirklich gelungen ist. Ne? Also
ja,
ich finde es sehr schwer, sich selber zu beschreiben oder so. Ich kann ja nur immer, ich versuche was, ich weiß nicht, ob es gelungen ist oder so. Aber es ist tatsächlich, ne, es ist der Versuch, wenn man nicht zynisch oder versucht, den, zu erzählen oder den Blick zu lenken auf bestimmte Dinge, die man erfahren hat, die so zu erzählen, dass man sich auch nichts vormacht. Also das ist ja sozusagen das, was oft passiert.
Ja. Ne?
Also man möchte, wie sagt man, schöne Dinge erzählen und dann fängt man auf einmal an zu idealisieren, romantische Perspektiven zu entwickeln und alles wegzulassen, was dagegen spricht. Ne? Und ich lasse die, versuche jedenfalls die dunklen Seiten nicht wegzulassen, den Schmerz, die Gewalt und all das alles, was sozusagen mit zum Alltag dazugehört, mitzuerzählen, nur nicht daran zu, also der Versuch ist daran nicht zu zerbrechen und so weiter.
Naja, es ist, du erzählst es mit, indem du das, was dir passiert, das, was du denkst, ja sehr klar formulierst und das mehr muss man ja im Grunde gar nicht machen. Das reicht ja schon, wenn man das ehrlich macht und klar macht, können wir als Außenstehende, die sich mit den Texten auseinandersetzen, das natürlich im Subtext immer mitlesen, das ist ja da. Mhm. Also man muss dann nicht anfangen, eine große Theoriewelle im Text zu machen oder das, was man denkt, was irgendwie der eigenen Distinktion dann so irgendwie noch zuträglich ist, das noch zu tun oder eine besondere Form von lyrischer Wendung oder so zu machen.
Coolness.
Eine Coolness, weil das ist, hat ja immer auch was damit zu tun, eigentlich ein bisschen ängstlich zu sein. Also das ist auch, Ironie und Zynismus hat ja damit auch zu tun. Also wenn man, nicht umsonst sind viele Comedians depressiv. Das ist ja, ja, ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass du was vorschiebst. Und das kannst du mit Texten auch tun. Du kannst, was weiß ich, cool und lässig Luhmann zitieren und dann denken alle, wow und so. Ist aber nicht, ist nicht echt. Das ist nichts, was etwas über dich erzählt. Mhm. Das erzählt etwas, derjenige, der das so macht, erzählt etwas darüber, wie er gerne sein möchte. Und das machst du nicht, sondern du bist da. Hören die Songs und lesen deine Texte und wissen, okay, Michael, ne? Das ist Michael.
Es bin ja manchmal nicht ich. Also
das, nee, das ist schon klar. Das gibt, natürlich gibt es das lyrische Ich. Aber es ist die Art, wie du auf die Welt guckst. So.
Das ganz, ja, ja, klar.
So, und das ist, ja, ich habe ja auch ganz oft das Gefühl, das habe ich dir, glaube ich, auch mal vorgeworfen, das ist eigentlich auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, total übergriffig und unverschämt, dass du eben so mit deinen Büchern lebst und mit deinen Filmen. Das, ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, aber du lebst in einer Sammlung von Literatur, die super ordentlich und komplett sortiert und dein Zimmer sozusagen.
Du ziehst mich gerade aus hier.
Naja, das darf ich ja mal, ist ja etwas, was eigentlich auch bewundernswert ist, verrate das Geheimnis, dass du jetzt gerade, wo wir uns hier gegenüber sitzen, auf unsere Bücherwand guckst, die dich seit 10 Jahren
schon heimlich sortiere wieder. Mehr,
weil es so unsortiert und völlig quatschig alles durcheinander. Ich habe sogar mal behauptet, ich hätte es sortiert, da hast du dich totgelacht. Also das jedenfalls hast du und natürlich ist das auch eine Welt. Ich habe immer gedacht, naja, du schließt dich ja vor dem Wirklichen, vor der Welt. Das ist ja, du mauerst dich ja ein und so. Das stimmt ja aber natürlich gar nicht. Sondern du öffnest ja. Und das, da habe ich ganz lange für gebraucht. Das, man denkt ja immer, wenn jemand so Sachen ganz anders angeht als man selbst, das kann es doch irgendwie Quatsch. Also, oder ich bin so ein Typ, der das dann
gut, dass du das mal auf diesen Punkt bringst. Sonst schwang immer noch ein bisschen Achtung mit wenigstens. Also, das ist tatsächlich, es gibt ein Stück ja auf der Platte, das heißt, ich rede oft mit meinen Toten und das handelt tatsächlich davon auch, ne? Also so eine Bibliothek zu haben. Für mich ist das ja, sind das keine toten Gegenstände, sondern ich reagiere oft tatsächlich auf bestimmte aktuelle Ereignisse so, dass ich mich in Büchern aus der Region, in der gerade irgendwas passiert oder so, versenke, um ein Gefühl zu entwickeln, das über das hinausgeht, was mir die Nachrichten vermitteln und so weiter. Das heißt, dafür ist die Bibliothek unter anderem da. Das sind für mich meine Gewährsleute sozusagen aus all den Jahrhunderten, die es gibt, aus der ganzen Geschichte, die in dieser Region gelebt haben, die darüber gearbeitet haben, die darüber geschrieben haben, die mir darüber erzählen, was das ist, da zu leben.
Das heißt, ich habe es richtig verstanden. Also das finde ich auch ein ganz tolles Stück. Ich habe es richtig verstanden, wenn ich denke, dass deine Toten sind jetzt nicht, es sind nicht Familienmitglieder oder so, sondern es sind wichtige Figuren der Literatur, der Kunst.
Der Kunst.
Den du, das sagst du in dem Text ja auch, irgendwie, du freust dich drauf, du erwartest, dass du sie wieder triffst, auch nach deinem eigenen Tod. Das ist eigentlich fast eine religiöse, gut, da haben wir auch, das würde jetzt zu weit führen, das ist ja auch ein Thema, was viele beschäftigt, mich nicht mehr, aber so. Ich bin vom Glauben abgefallen. Aber ja, klar. Und das finde ich eine ganz tolle Idee. Das ist, dass du auch sagst, sind meine Toten. Also meine. Das ist für mich relevant. Diese Menschen, obwohl sie nicht mehr physisch da sind, sind immer noch da und umgeben mich. Das ist auch die Welt. Die Welt ist nicht nur in der Kneipe, sich mit Freunden zu treffen.
Überhaupt nicht. Und das, also meine Freunde, sage ich manchmal, aber das sind halt die Bücher, die brauche ich um mich. Das sind die so, ne? Also, weil, wie gesagt, es passiert etwa, ich suche Rat bei denen oder ich suche Welt bei
denen. Und das tröstet dich, wenn die da sind? Die müssen da sein?
Ja, das passiert manchmal. Das gelingt nicht immer. Also die sind ja nicht keine Psychotherapeuten die können helfen, die können einen klug machen, die können einem die Augen öffnen zu ganz vielen Dingen. Ich habe gerade ein toller Glücksfall, aber das passt ganz gut, das zu erwähnen. Es gibt eine Meyersche Buchhandlung in Herford, das ist ja so eine Kette, und die verramschen ganz oft 4-5 Mal im Jahr ihre Taschen und sonst wie Bestände, weil die Bücher haben ja immer weniger Zeit, die müssen innerhalb von 8 Wochen funktionieren, dann sind sie alt und werden sie aussortiert. Und in diesen Beständen, in dieser Meyerschen Filiale, jetzt habe ich Reklame gemacht, aber habe ich tatsächlich neulich die neue Übersetzung von Ovid, Ovid, sondern De Rerum Natura von, wie heißt der? Gott, ich habe Namensalzheimer, einem anderen römischen Dichter. Und das ist eine ganz tolle bibliophile Ausgabe, der komplette Text neu übersetzt und mit einem unglaublichen Apparat, was sozusagen...
Jetzt aktuell neu übersetzt?
Das ist vor 2 Jahren in einem Berliner Verlag erschienen. Damals konnte ich es mir nicht leisten. Das war wahnsinnig teuer.
Kleine Auflage, teurer Preis.
Und dann hat DTV eine große Taschenbuchausgabe gemacht und da stand es für 4,99 Euro. Und das ist jetzt auch in meinem Zimmer. Da schaffen es nicht alle Bücher rein. Aber hoffentlich kommt es noch beim Reden. Also der Autor, der römische Dichter, der De Rerum Lucrez, heißt er, De Rerum Natura geschrieben hat, es ist sozusagen der Anfang unserer Naturwissenschaften und so. Und aber auch in vielerlei Hinsicht ganz wichtig. Und wenn ich bestimmte Dinge verstehen will, die gerade passieren, dann greife ich zu solchen Büchern, um mich selber zu weiten, um mich zu öffnen für...
Genau, Dinge. Das ist, ich glaube eben, das ist genau das. Ne? Also Das ist die von mir herbeigeredete Enge, die in deinem Zimmer durch das sortierte, die sortierte Bibliothek, auch übrigens Filmbibliothek. Du hast alle relevanten Filme, die jemals gemacht werden, finden sich in deinem Zimmer. Und ich hatte den Eindruck, du mauerst dich ein. Das Gegenteil ist der Fall, du öffnest, ne? Du reißt die Mauer im Grunde ein, dadurch, dass du die Sachen parat hast. Also nicht nur physisch, sondern du hast ja auch, darf man ja auch sagen, bist wahnsinnig belesen. Also du hast ja Lesen, Worte, Sprache, das ist deins natürlich. Und stapelst da manchmal auch tief, um uns nicht zu beschämen.
Also toll, also danke, das ist, aber, du stellst mich jetzt auf den Sockel, auf den ich tatsächlich nicht gehöre.
Nein, aber das ist schon etwas, was die Freiheit im Texten, glaube ich, bedingt, dass man erstmal etwas über etwas nachgedacht hat oder etwas weiß. So. Mhm. Das muss nicht unbedingt angelesen sein, das kann eben auch eine Kindheit sein, die man irgendwie beschreibt oder so, ne? Wenn man anfängt als junger Musiker zum Beispiel und textet. Ja, aber auch das, ne? Man hat eine Erfahrung oder man hat ein Wissen und kann das in einen Song gießen und so. Und das, ich glaube, deine Art, das zu tun, ist eben mit dem zu arbeiten, was du dir angesammelt hast, also an Vorrat, wie so ein Hamster, der in die Winterhöhle alles reinpackt, weil er weiß, das ist es, ne? Das kann ich behalten. Oder ich mache ja auch Führung zum jüdischen Leben, wo eben, das wurde immer mitgegeben, den jüdischen Schülern, Wissen, Lesen, Sprachen, kennen alles, das hast du immer dabei. Das ist dein Rucksack, damit kannst du dein Leben machen. Das so, ist, Geld ist es nicht.
Das ist, was mich bis heute fasziniert an der jüdischen Religion, beziehungsweise an dem, was ich darüber weiß. Mhm. Das Verhältnis, das man zu dem, zu den religiösen Texten, zu den zu seinem Gott in Anführungsstrichen hat, ist ja nicht eines, was wir in Deutschland mit dem Wort Gläubigkeit sozusagen bezeichnen. Wobei man dann immer voraussetzt, Gläubigkeit, so, da ist etwas und das glaube ich dann oder so. So ist das eben. Nein, das Verhältnis ist eins, das sozusagen dadurch bestimmt ist, dass man seinen Lebtag darüber streitet, was das bedeutet. Die Texte sind nicht ein für alle Mal Definitionen von etwas, sondern diejenigen, die das lesen, setzen sich mit den Texten auseinander, beziehungsweise im Kollektiv, sie streiten darüber. Niemand sagt sozusagen am Ende, so, das stimmt und das stimmt nicht, sondern die Auseinandersetzung damit ist eben das Entscheidende und so weiter. Das macht die Texte ja auch lebendig und vor allen Dingen das mit den Texten Leben ist lebendig. Und das ist sozusagen Bildung. Ne? Also das heißt, du setzt dich da ins Verhältnis dazu, ne? Und du musst auch den anderen, der vielleicht bessere Argumente hat, jetzt setze ich dem was entgegen, habe ich etwas und so weiter. Man reibt sich aneinander, man hat andere Standpunkte. Wie bringt man das zusammen? Und das ist sozusagen, was in den anderen Religionen, in meinen Augen, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist.
Das, ja, eine Streitkultur, es ist tatsächlich kulturell, auch gerade im Protestantismus, ist das sich streiten, sich zoffen, eigentlich nichts Gutes. Wird als etwas, man soll möglichst an einem Strang ziehen und lieb zueinander sein.
Man könnte sagen, das findest du sogar noch in der Politik oft wieder. Wir haben eine Bundesregierung, wenn da eine die sollen sich bitte nicht streiten, wir wollen das Gefühl haben, dass es läuft alles gut und so weiter. Das löst offensichtlich unangenehme Gefühle aus, wenn man hört, selbst unsere politischen Spitzen streiten, zoffen, intrigieren gegeneinander. Eigentlich ist das der Normalfall und das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was kommt am Ende dabei raus und so weiter.
Genau, und auch was hat man selber davon? Ja? Also das ist natürlich, es gibt ja diesen Begriff Herzensbildung auch. Also dieses wahrnehmen, selbst wenn man es anderen gegenüber nicht zugibt, ja, stimmt schon irgendwie oder so. Das, klar, das bringt die Menschheit weiter. Das stimmt, das ist tatsächlich in der jüdisch geprägten Kultur, ist der Streit etwas, ist ein Freizeitvergnügen. Ja. Eine schöne Art, sich einen netten Abend, einen netten Tag zu machen.
Ja, oder sich zu bereichern.
Genau, also man bereichert sich, aber es macht auch Spaß. Also genau. Es ist ein großer Spaß. Das ist ja auch etwas, können wir auch sagen, was uns beiden...
Absolut.
Unsere nun fast 30 Jahre währende Straubhüje-Fehde.
Ja, nicht nur, das ist nicht das Einzige. Ich das könnte sagen, das wie das jetzt auch in diesem Gespräch häufiger deutlich angeklungen ist, ja, trampelst auf meiner... Ja, also auf der Tatsache, dass ich in Herford wohne, immer wieder herum. Ich bin immer noch da.
Ja, das ist und streite auch gut immer so. Noch weiter. Naja, du bist da, aber du bist auch hier und naja, das ist ja.
Nein, ich meine, ich bin immer noch bei dir. Also wir immer noch in unserem natürlich. Gespräch oder so.
Ja, natürlich. Aber das ist ja zum Beispiel etwas, was ich persönlich ohnehin nicht in Frage stelle. Auch bei anderen funktioniert das oft nicht so gut. Wir zoffen uns. Ich bin auch eine provokante Person, die gerne mal... Wie doll du nix, das ist ja wohl auch ein Ding. gerne mal so ein Streit vom Zaun bricht, weil ich...
Aus dem Vergnügen daran.
Aus dem Vergnügen daran. Es geht gar nicht darum, jemanden... Wenn jemand sich richtig gut mit mir streitet, finde ich den super. Finde ich spitze.
Das habe ich früher oft getan, tatsächlich, weil in fast weltweit zusammenhängen, wenn es mir zu friedlich war, habe ich irgendwas in den Raum geworfen, was ich selber vielleicht gar nicht, was nicht mein Standpunkt war, damit da was in Gang kommt oder so.
Genau, das haben wir, das habe ich auch. Nicht mehr so doll, das bin auch altersmilde.
In der Tat, ja.
Aber das habe ich schon auch, das ist einfach aus Spaß an der Freude sozusagen. Mhm. Aber das Streitbare, das hat man jetzt... und das ist eben auch schön, auf beiden letzten Alben nicht, finde ich, sondern es ist eher ein ruhiges sich mal zurücklehnen und mal Revue passieren zu lassen, was ist eigentlich los gewesen. Bei dem letzten Album hast du dich ja ziemlich auch mit deiner Familie auseinandergesetzt, die ja auch gekoppelt ist an Vertreibungsgeschichten und an das dem Leben in dieser kleineren Stadt und so weiter, hast dich so ein bisschen auseinandergesetzt, auch mit deinem Vater, was ich auch sehr schön fand. Und jetzt sind es teils aktuellere Sachen, die das Leben der letzten Jahre auch berühren. So. Mhm. Also es ist sozusagen eine Fortschreibung dessen, was du angefangen hast mit der Platte davor. Finde ich total logisch und habe mich auch darüber gefreut, dass das so ist. Musikalisch finde ich jetzt, habt ihr noch mal eine Schippe draufgelegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was heißt das genau?
Ja, weil es einfach noch mal, ihr habt so Beatstücke so dabei, die wirklich, gerade auch, ich weiß nicht, wenn man das noch so sagen kann, die Single, habt ihr eine erste Single? Ich würde vermuten, ja, lass uns ein Gespräch, das habe ich mir schon gedacht, dass es die ist. Das knallt richtig gut rein und so. Ist sehr stark, finde ich, hört man durchaus, den kenne ich ja nun auch, den Einfluss von Thomas Wenzel, den ich ja auch, weil der mit meinem Gatten ganz lange in einer Band gespielt hat, hör ich natürlich Thomas auch raus, ganz klar. Mhm. Ich finde es aber schön, dass es nochmal in einem anderen Kontext so deutlich wird. Und es geht wunderbar auf, finde ich. Auch die schöne Stimme von Simo, die dabei ist. Wunderbare, klare Stimme, unprätentiös auch wieder, passt wunderbar zu der Art, wie du deine Stücke angehst und so. Das finde ich ganz, ganz toll. Ist schon auch eine Popplatte, wenn ich das so sagen darf.
Echt?
Ja, das finde ich schon. Mhm. Also habe ich so beim ersten Durchhören, ich habe es einmal so durchgehört, und erstmal nur auf die Musik geachtet. Auch ich hatte deine Texte schon, habe ich nicht angeguckt, sondern erstmal die Musik auf mich wirken lassen. Du weißt, ich komme aus einer anderen Ecke, ja. Also mir ist vieles oft fremd. Das ist hat nicht nur was mit dir zu tun. Ich habe auch manchmal Probleme gehabt mit den Sachen, die Frank macht oder so, weil ich einfach musikalisch teilweise für andere Sachen mich interessiere oder so. Das war mir nicht heftig genug und so. Aber was ich sehe, ist, wenn Sachen zusammenpassen und wenn es als eine Sache aus einem Guss funktioniert. Und das ist bei der Platte noch mal intensiver als bei der davor, finde ich. Also es ist echt eine Weiterentwicklung auch zu merken.
Das ist eine interessante Wahrnehmung, weil viele Stücke fast gleichzeitig entstanden sind. Ja. Wie die des ersten Albums. Das Einzige, was sie sozusagen auseinander, also weswegen sie auf zwei verschiedenen Platten sind, weil sie thematisch andere, also sozusagen zusammenpassen jeweils. Ne? Also das ist der Grund. Ich hätte manche, also einige Stücke sind, die hätten auch gerne, also was sozusagen die zeitliche Entstehung angeht, hätten die auch schon auf Wie es war sein können.
Wobei, ja, also hier auf der neuen Platte passiert schon auch mehr. Also es ist, es sind Streicher dabei, Bläser. Ich weiß nicht, hattet ihr richtige Bläser oder ist das?
Das ist eine Mischung. Also Thomas hatte, der die Arrangements sozusagen entwickelt hat, hatte MIDI, sogenannte MIDI-Bläser, also die sozusagen künstlich entstehen, aber dann gibt es Gott sei Dank bei Tapete sozusagen Menschen, die Blasinstrumente spielen und dann ist noch ein echter Bläsersatz hinzugekommen.
Ja gut, aber das ist ja eine Art zu arbeiten, die auch gut ist. Dein Sohn, von dem wir vorhin sprachen, ist schönerweise auch mit dabei, der spielt Klavier. Mhm. Ich weiß gar nicht, auf wie viel
auf dem letzten Stück.
Auf dem letzten Stück.
Auf dem letzten Stück, ja.
Was dann auch wieder sozusagen die Klammer macht. Und ich finde schon, dass da noch mal mehr passiert musikalisch. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie setzt ihr das jetzt um, wenn ihr live spielt? Habt ihr dann?
Wissen wir noch nicht, weil es gibt einige Konzerte, die wir machen, aber das sind erstmal Auftritte, die ich wahrscheinlich alleine oder in ganz so wie ihr uns damals gesehen habt in Hamburg, in sehr reduzierter Besetzung. Und da kranken wir ein bisschen, weil das tatsächlich, also wenn wir so ein Stück wie Lass uns ein Gespräch sein live auf die Bühne, dann müsste das eigentlich schon fast eine Big Band sein oder so. Also,
weil und
Schlagzeug und einige Bläser und so weiter, also so wie Dexys, Midnight Runners das gemacht haben, so mit 8 Leuten, wäre die Umsetzung auf der Bühne eigentlich so, wie das jetzt klingt und so.
Ja.
Das wissen wir noch nicht, wie wir das machen.
Gut, aber jetzt im April, in dem wir uns jetzt gerade während unseres Gesprächs befinden, weißt du es noch nicht, aber vielleicht, wenn unser Gespräch rausgeht,
wenn es rauskommt, ja, wird es wahrscheinlich schon mehr Wissen darüber geben oder auch schon eine Form, in der wir das umsetzen werden. So, ne?
Genau, da muss man sich dann noch informieren.
Das war's?
Ich glaube.
Ich hätte aber tatsächlich auch noch eine Frage an die Hörerin, eine der ersten. Als ich dieses Stück Hilft dem Widerstand heißt, aufgenommen habe, tatsächlich haben wir die ersten Aufnahmen machen können in einem Studio in Herford, das zwei Menschen gehört, die ich kennengelernt habe, als Thomas und ich mal in Herford einen Auftritt gemacht haben.
Ja.
Die fanden das toll, sind noch zu einem Auftritt in Bielefeld gekommen. Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und die haben eine Band und tatsächlich auch so ein Studio in Herford oder zumindest eine Aufnahmemöglichkeit.
Du kanntest die vorher nicht?
Ich kannte die vorher überhaupt nicht.
Okay.
Und so Herford.
Mhm. Das kann man gar nicht glauben.
Und als ich dann da erstmal eine Gesangsspur von diesem Stück aufgenommen habe, um die Thomas dann zukommen zu lassen, hat der Michael heißt ja auch mich gefragt, ob ich mit dem Stück eigentlich mich gemein machen würde mit so Pegida-Leuten oder mit der Querdenkerbewegung und so weiter, wegen dem Widerstand oder so. Das war nicht eine Assoziation, die du hattest.
Nee, die hatte ich nicht. Mhm. Nein, gar nicht. Ich habe so ein bisschen. Ich habe mir aufgeschrieben, sehe ich hier gerade, Widerstand gegen Oberflächlichkeit. Das habe ich offensichtlich als erstes gedacht. Also das ist
darum geht. Hauptsache erstmal nicht, dass das sozusagen da, also nur diese, sehen sich ja, deswegen ist das Wort Widerstand tatsächlich ja auch so ein bisschen, hat sozusagen gelitten unter den letzten Jahren.
Äußerst schwierig, ja.
Genau, weil das tatsächlich genau diese Leute oft gerade aus der rechten Ecke, zu denen ich nun ganz gewiss nicht gehöre, oder diese sogenannten Querdenker, die in Berlin meinetwegen oder sonst wo in der Bundesrepublik demonstrieren gegen die Corona-Auflagen oder Maßnahmen und alle diese Dinge und so. Und ich hatte dann auf einmal Angst, verdammt, könnten diese Leute eventuell mit diesem Lied sich anfreunden?
Ja, das kannst du nicht. Also das kann ich ja auch, das kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern, obwohl es gar kein, ist ein riesiges Nähkästchen. Aber die Band meines Mannes hat auf der letzten Platte ein Stück gehabt, Du musst gar nichts, was lange vor Corona entstanden ist, was einfach nur darum geht, so Entlastungsfantasien zu haben. Und das haben viele tatsächlich missverstanden aus dieser Querdenkenszene. Da musste man sozusagen nochmal Schadensbegrenzung betreiben, weil das, wenn man das oberflächlich hört, ganz, ganz schnell kann man das ganz schnell übernehmen oder können die falschen Leute das übernehmen? Ich denke, das ist gerade bei Sachen, die man in verschiedene Richtungen deuten kann, kannst du nicht verhindern, dass Leute sich das einfach aneignen. Greifen und aneignen. Ja.
Also genau, das ist so, was ich gesagt habe. Ich glaube, das Stück erklärt sich selbst. Also, dass das sozusagen nicht da in der Nähe siedelt. Ich will jetzt nicht den Inhalt erklären oder so. Und der drastischste Fall, den ich diesbezüglich kenne, ist tatsächlich ein Lied, das Heinz-Rudolf Kunze vor einigen Jahren geschrieben hat, das Willkommen, liebe Mörder heißt. Ich rate jedem, das ist 3-5 Jahre alt, ich weiß es nicht genau, ich rate jedem mal bei YouTube Willkommen, liebe Mörder, Heinz-Rudolf Kunze einzugehen. Wenn man die Kommentare unten drunter liest, sind es wirklich ausschließlich Leute, die was gegen Fremde hier im Lande haben. Endlich, der Heinz-Rudolf Kunze bringt das ganz wunderbar auf den Punkt. Alle unsere Gefühle, alle Ansichten, ne? Und die sehen jeden, der hier hinkommt, quasi schon als potenziellen Mörder, Gewalttäter oder so an. Und das sind Tausende von Kommentaren, die so funktionieren. Und was ist der eigentliche Inhalt, den der Dichter oder den der Heinz-Rudolf Kunze gedacht hat? Mhm. Er hat das Stück über die Polizeireaktion auf den NSU geschrieben.
Ja, aber das
ist ja, ne, also willkommen, liebe Mörder, wir verfolgen euch gar nicht und ihr habt einfach nur andere Umbringerkultur, das ist uns egal. Nee, er hat das Stück daraufhin zurückgezogen.
Ja, was willst du auch machen? Du kannst es ja nicht zurückziehen, das ist ja
Er hat es nicht zurückgezogen, genau, das geht nicht, es ist veröffentlicht. Er hat gesagt, da wäre ihm es einmal unterlaufen, dass er sozusagen ein bestimmtes Stück geschrieben hat und es ist vollkommen gescheitert. Also er sagt wirklich, das Stück ist gescheitert, weil es diese Reaktion darauf gegeben
hat. Gut, und das in dem Moment, wo man das sagt, also jetzt bin ich kein großer Heinz-Rudolf Kunze-Fan oder so, aber dann holst du dir es ja auch wieder zurück, ne? Indem du sagst, das ist jetzt meine Entscheidung, mich dazu zu positionieren. Aber du hast recht, dieser Begriff Widerstand, das ist ein echtes Problem. Denn die Leute, die Widerstand für sich reklamieren oder auch behaupten, in Zeiten wie diesen widerständig zu sein, waren in meiner Wahrnehmung die ganzen letzten Jahrzehnte gar nicht widerständig. Also ich habe das jedenfalls nicht gehört. Denn bestimmte Probleme sind nicht neu, die sind nicht durch Corona gekommen. Zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil die scheiß CDU-Leute Maskendeals gemacht haben, das ist erstmal dumm. Also das kannst du nicht in Zusammenhang bringen. Und man hat nicht wahrgenommen, dass in den Jahren zuvor gesagt wurde, wir müssen mal gucken, was passiert da eigentlich, wer stößt sich gesund, durch welche Deals. Es geht ja nicht nur um sowas. Also es geht ja so um komplexe Dinge und um eine Haltung, die man vielleicht grundsätzlich einnehmen muss zu, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert die Wirtschaft, die Politik und so weiter. Und jetzt in dem Moment widerständig zu sein oder das für sich zu reklamieren, indem man eigene Nachteile hat, also im eigenen Leben, dann zu sagen, jetzt ist Widerstand angesagt. Das ist das ganz große Ich, was da geschrien wird. Mhm. Und das macht dieses Wort auf einmal so klein, ja?
Ja, genau. Das ist so. Ich sagte ja eben schon, das Wort Widerstand hat sozusagen ein bisschen gelitten in den letzten Jahren.
Das ist echt ausgenudelt.
Und so weiter. Für mich hat das natürlich so immer noch einen ganz hervorragenden Klang, also oder sozusagen eine, ich verbinde damit sehr wichtige Positionen, unter anderem Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Wenn Menschen wie Pier Paolo Pasolini das Wort gebrauchen oder so, und das immer in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen, in Italien der 60er, 70er Jahre. Peter Weiß, der meint die 20er, 30er Jahre, die Arbeiterbewegung und so weiter, erzählt ja Ästhetik des Widerstands deren Geschichte, die eine sehr zerrissene und so weiter, blutige, also das heißt nicht nur die Nazis oder die Faschisten haben der Arbeiterbewegung, die Arbeiterbewegung hat sozusagen auch unter sich selbst beziehungsweise der Entwicklung in der Sowjetunion gelitten und so, aber ne, er erzählt diese Ästhetik des Widerstands, diesen Widerstand der von der Linken, von der Arbeiterbewegung als eine notwendige und so weiter. Und damit ist noch nicht viel gesagt. Ja. Der Protagonist in diesem Lied, und das Stück ist auch viel älter als Corona, der Coronavirus sozusagen, der Protagonist in diesem Stück ist, erstens ist es für mich, jetzt kommt es, tatsächlich der Versuch gewesen, kommst du mit in den Alltag, eine Fortsetzung zu schreiben aus 40 Jahre später sozusagen zu fragen, dieser Protagonist, aus dem kommst du mit in dem Alterstück, was würde der 40 Jahre älter für Worte finden und so weiter. Und er könnte jemand sein, das war so die Vorstellung, ist das vielleicht jemand, der bei einem Fernsehsender arbeitet? Ist das vielleicht jemand, der in einer Werbeagentur oder in einer sonstigen Firma arbeitet oder so, ne? Und das nicht aushält und so. Und sieht, dass er, was ist jetzt Widerstand dagegen, dass er das alleine auf jeden Fall nicht bewerkstelligen kann. Und das ist der Hilferuf und so weiter. Nach jemandem, der das nicht zynische, ja, das sagt er ja an einer Stelle. Ne? Also man wird verrückt oder man wird zynisch oder so an dieser Stelle hier.
Ja, das, ich habe hier tatsächlich...
Und so, der sozusagen jemand anderen sucht, der das mitträgt.
Ja, ich habe... Ich habe mir was angestrichen, das ist ein Teil dieses Stückes, ein Teil des Textes. Und da schreibst du, sie lachen, wenn man sagt, es fehlt an Tiefe, an Poesie. Mhm. Taub sind die Ohren, getrieben vom Profit. Mhm. Das ist klar, das, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ja, es ist, vielleicht ist es tatsächlich auch so, vielleicht, habe ich jetzt ebenso gedacht, mit so einer gewissen Klarheit und mit der Rückbesinnung auf, ja, auch Gefühle, die nicht nur mit einem selbst zu tun haben, sondern die auch andere mal mitdenken sozusagen, also wo man andere mal mit einbezieht. Vielleicht ist das der Widerstand, vielleicht ist es das, was jetzt ganz gut tut, mal zu gucken, wie will man eigentlich sein, was für ein Mensch will man eigentlich sein. Ja? Ja,
klar.
Will man jemand sein, der nur anfängt zu krakeelen und zu protestieren, wenn ihm was weggenommen wird? Oder will man jemand sein, der auch mal freiwillig was abgibt? Also das ist ja die Frage, die sich auch gerade in Corona-Zeiten sehr stark stellt, finde ich. Ne?
Ja, das stecken also natürlich so, aber ich muss nicht alles ausschlüsseln, weil die Lieder müssen sozusagen für sich selber sprechen und so. War das für mich eine Herausforderung, weil jetzt mal völlig losgelöst von aktuellen Entwicklungen, die man natürlich nicht lösen kann, aber um darüber erstmal sozusagen über den Startpunkt dieses Stückes zu sprechen, war es für mich wichtig, mal dieses Widerständige, von dem wir ja immer, ne, genau die Bilder, die sozusagen auch mit Peter Weiß zusammenhängen und mit allem, was wir auch in den 80er Jahren, meinetwegen in Hamburg, Hafenstraße und alledem und so weiter verbinden, dann hat Widerstand immer so was Martialisches und es geht sozusagen auf die Straße und ist mit Protestaktionen verbunden. Das mit ganz anders zu besetzen, mit Einfühlsamkeit, mit Solidarität, mit Wärme und so weiter. Ne? Leg um meine Not oder leg um jede Not den Arm. Also mit sehr sensiblen und persönlichen Gesten. Das stärkt eventuell widerständige Haltungen. Er versucht also eben... Und dann halte ich tatsächlich dafür, dass man sich Begriffe nicht enteignen lässt. Wenn jetzt irgendwelche Rechten oder wer auch immer, Verrückten oder und so weiter, Verschwörungstheoretiker das Wort Widerstand für das anwenden, was sie selber tun, dann heißt das nicht, dass das Widerständige auf einmal deswegen tot ist. Deswegen darf man das Wort nicht mehr benutzen. Ich bin tatsächlich dafür, dass man es sozusagen in seinem Sinne umdefiniert. Ne? Mhm. Da werden die nicht drauf hören, die werden darauf pfeifen und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gut ist, dann, also, nee, das Wort ist jetzt sozusagen rechtsbesetzt, jetzt dürfen wir das nicht mehr benutzen. Das heißt, man hält dagegen und so weiter. Ne?
Ja. Ja, Dasein im Denken, im Sprechen und auch sich nicht scheuen, das kundzutun. Also das Verstummen ist schlecht, finde ich auch. Also das, man kann ja auf unterschiedliche Arten und Weisen nicht verstummen. Man kann sich mit Leuten unterhalten, man kann sich im Freundeskreis unterhalten, man kann Texte und Lieder und Bücher schreiben, man kann auch was ins Internet hineinschreiben. Also man kann auch über Facebook eine Sichtbarkeit erzeugen. Ne? Das ist so ein bisschen mehr so meine Art, das zu tun. Mhm. Weil ich auch finde, das muss man sich schon trauen, auch so Gegenwind aushalten. Mhm. Das ist so das Mindeste, was man tun sollte. Mhm. Und das Widerständige, jetzt wo du es sagst, also wenn wir jetzt das im Wortsinn und in der schönen, eigentlichen Bedeutung nehmen, dann hast du das auf dieser Platte, wird es öfter erwähnt, unter unter den Namen, die ich so nennen kann, ist Hannah Arendt, die du einmal erwähnst. Mhm. Und dann hast du ein ganzes Stück über Rosa Luxemburg gemacht. Mhm. Das fällt mir jetzt gerade ein, das hat mich auch total umgehauen. Also kann ich ja nochmal vielleicht als eine der letzten Fragen stellen, wie bist du darauf gekommen? Wie du arbeitest, das kann ich auch nochmal sagen, in einem, ja, ist das so eine Art Gestapo-Gefängnis?
Ehemaliges.
Ehemaliges ist eine Gedenkstätte in Herford. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht hast du dich über die Arbeit dort auseinandergesetzt mit politischen Gefangenen und vielleicht nochmal eine stärkere Auseinandersetzung mit Rosa Luxemburg? Ist das
nicht ganz.
Okay.
Aber vielleicht hat das, dass wenn man da arbeitet und sich mit den Geschichten der Leute, derjenigen beschäftigt, die da durchgehen mussten, und das waren oft entweder, ist das auf dem Weg ins Konzentrationslager oder auf dem Weg ins Vernichtungslager passiert, es war also immer nur eine Durchgangsstation, dieses Gestapo-Gefängnis, entwickelt sich eine bestimmte Sensibilität eventuell. Aber Rosa Luxemburg war vorher schon da. Rosa Luxemburg, gut, als wenn man sich so links definiert, landläufig, auch da müsste man, was ist jetzt links sein, das ist einfach, würde einfach zu weit führen. Mhm. Aber es ist einfach ein wichtiger Bezugspunkt immer gewesen für mich. Also die,
das wusste ich gar nicht.
Die theoretische Rosa Luxemburg, die politische Denkerin, diejenige, die im Kaiserreich und im Deutschen Kaiserreich bis 1918 die sozusagen eine führende Figur der europäischen Arbeiterbewegung gewesen, also nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich europaweit agiert hat, wie überhaupt die Arbeiterbewegung ja eigentlich eine internationale Angelegenheit gewesen ist und so weiter, immer noch sein sollte. Und diese Rosa Luxemburg, die mich beschäftigt und umgetrieben hat, ist in dem Stück nicht gemeint.
Sondern
es geht um diejenige, die, das ist ja vor dem jetzt, also auch vor dem Hintergrund jetzt, ja, kann man sie da, also Krieg Russlands gegen die Ukraine, und das ist, also kann man das, was da passiert, kann man sozusagen versuchen, da zuzudenken. Also sie ist jemand gewesen, die im Kaiserreich offen gegen diesen Weltkrieg. Also Deutschland war unglaublich, selbst die SPD hat den Kriegskrediten zugestimmt.
Ja, mit wehenden Fahnen, alle
und begeistert. Alle patriotisch, alle sozusagen im nationalen Wahn, alle möglichen Schriftsteller, die man unglaublich bewundern kann für ihre Klugheit, Thomas Mann. Und
im Glauben, das ist auch eh schnell erledigt.
Und so, ne? Also alle, also wo man sich dann auch, wo man sich wirklich schämt für die Intellektuellen, die sich damals bewegt haben. Und Rosa Luxemburg hat eben dazu nicht gehört. Und sich tatsächlich aktiv für Frieden eingesetzt in Form von Artikeln und Demonstrationen. Und sie ist dafür in Schutzhaft genommen worden. Ab 1916 in Preußen und in mehreren Gefängnissen gewesen. Was passiert in diesen Gefängnissen? Wenn man das erzählt, klingt es erstmal lächerlich, aber ich finde es nicht lächerlich. Rosa Luxemburg hat sowas gemacht, wie angefangen mit den Vögeln zu sprechen. Es gibt diese unglaublich bewegenden Gefängnisbriefe von ihr. Und sie fängt an, mit den Vögeln zu reden. Sie fängt an, sich auf so ganz kleine Dinge, wie eben, was sind die Laute da draußen? Ich sehe diese Vögel gar nicht, ich höre sie nur. In ihren Briefen darüber sozusagen sich auszubreiten, was das mit ihr macht. Sie in all den Gefängnissen, in denen sie gewesen ist, hat sie auf diesen kargen Gefängnisinnenhöfen Gärten angelegt, um Pflanzen zu züchten und so weiter. Und das baut sie auf. Das Allerkleinste und vor allen Dingen das Schöne, was das ist. Das ist da kommt der Widerstand her. Da kommt die Kraft her, nicht zu zerbrechen. An dieser Gefängnishaft, an dieser Schutzhaft, die ganz elend gewesen ist. Sie schafft das nicht jeden Tag. Sie ist auch immer, geht am Stock emotional. Aber irgendwie kriegt sie das hin. Und wenn du diese Gefängnisbriefe liest, diejenigen, die diese Briefe bekommen haben, sind absolut zu beneiden. Und wir als nachträgliche Leser auch. Weil du liest diese Rosa Luxemburg Briefe und du merkst, da ist jemand, der liebt die Welt. Der liebt das alles, was es gibt. Die Geschöpfe, die
was
Pflanzen.
Was ja Voraussetzung ist für das Aushalten von Sachen.
Und die Mut daraus schöpft und so weiter. Ne?
Sie hat
das,
ja gesagt,
darum geht es.
Wer bloß klagt, der hat schon verloren. Das, das finde ich, ist ein Satz, den man sich schon mal hinter die Löffel schreiben kann. Und dann textest du in diesem Stück, was einfach nur Rosa heißt, Und was offensichtlich, wie du eben sagtest, diesen Ausschnitt ihrer Kerkerhaft sozusagen, ihrer Schutzhaftzeit, wie sie sich ans Ding erfreut, sich aufrichtet. Da schreibst du: ein Vogelruf, ein Baumanblick, das Wunder des im Blattwerk tanzenden Lichts. Aus kleinsten Dingen hast du geschöpft Kräfte, die verhindern, dass man aufgibt. Ja, sehr schön. Also, das hatte ich mir auch angestrichen, sehe ich gerade, weil ich das so toll fand.
Ja, und das ist also diese, also die, natürlich ist, es gibt es nicht diese und jene, Rosa Luxemburg ist mal eine Person, aber dieser Zug an ihr oder so, das ist etwas, was mich sehr bewegt hat, was auch wirklich meinen Blick immer noch prägt. Ne? Ja. Also ich bin jemand, der sehr viel wandert und so weiter und die, ich nenne das diese Art von Sensibilität für Winzigstes, für eine Bewegung der Wolken und so, ne? Das als ein Ereignis wahrzunehmen. Nicht das Fußballspiel was da und so, natürlich, aber das. Und das ist immer da, das ist jeden Tag da. Man kann dankbar dafür sein, muss gar nichts dafür tun, dass das da ist und so weiter. Und das genießen zu können und die Schönheit darin zu erkennen, das ist eine Möglichkeit, die jeder immer hat.
So hattest du das sehen. Immer schon oder ist das auch, je älter du wurdest, immer stärker geworden?
Genau, aber ich will auch hier nicht in das beliebte Genre, seitdem ich älter werde, konzentriere ich mich auf meinen kleinen
Garten. Da will man nicht, aber das ist, aber es man ist so. Entwickelt,
das ist tatsächlich so.
Das sagt auch jeder. Ja, also das ist einfach so.
Das ist sozusagen ein absoluter Vorzug. Das gibt ganz viele eigentlich. Ne? Also gegen den, es gibt sehr viele Vorzüge, älter zu werden. Und das heißt, Erfahrungen zu sammeln, Zeit zu haben, bestimmte Dinge auch dass die sich entwickeln können und auswachsen zu lassen. Mein Blick hat, ich glaube, seit meinem Mitte 30, Anfang 40 hat das angefangen, dass ich nicht nur in Herford gelebt habe, sondern auch den Ort wahrgenommen und seine Umgebung. Also so, ne? Und ihn einfach gesehen
habe. Und da sind wir wieder bei dieser Rucksackgeschichte, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass man das, was man an Wissen und an dem, was man gelesen, gesehen hat, dass man mit sich rumtragen kann, also eine süße Last sozusagen. Dieser Rucksack wird ja immer größer. Das ist ja nun mal, wie älter man wird, desto mehr hast du da reingepackt und kannst, profitierst davon. Deswegen,
An guten Tagen.
Ja, an guten Tagen, manchmal macht es dann leicht, bei dir stimmt. Aber ich finde das auch. Mhm. Also ich kann auch dieses, das kann ich auch gerade als Frau sagen, diese Sehnsucht nach, ach, wäre ich doch wieder jung, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Nein, ich möchte nicht
zurück. Ich möchte es auf gar keinen Fall. Ich möchte gerne älter werden und irgendwann ist das Thema durch, dann ist man tot. Finde ich auch okay.
Nein, ich finde das unlogisch. Darüber könnte man jetzt noch ein bisschen triftig streiten. Also weil ich finde es tatsächlich, also das macht es für mich sehr spannend. Also weil ich tatsächlich nicht weiß, was kommt noch, was sehe ich noch, was für, und das ist auch sozusagen am Lesen so unglaublich großartig. Es hört nicht auf. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, neue Stimmen, neue Autoren, also die so Gewährsleute sind. Deswegen habe ich auch keine Angst, also wenn ich nicht großartige Krankheiten entwickle oder so, weil das wird immer da sein, hoffe ich. Und auch das Sehen, das Entdecken, das Rumlaufen ist immer, jeder Tag ist eigentlich immer neu. Es gibt nichts, wo ich das Gefühl hätte, das ist jetzt, wie sagt man, erschöpft dieses Thema. Es gibt einen Schweizer Schriftsteller, dessen Name mir natürlich nicht einfällt, der mal gesagt hat, damit man sozusagen ein Sensorium für kleine Dinge, für Pflanzen und so weiter entwickelt, muss man jeden Tag denselben Weg gehen. Man muss immer die gleichen oder dieselben Dinge angucken, dann sieht man, wie die sich verändern und sieht in kleinste Details, das leuchtet mir wirklich ein.
Und mir leuchtet es auch ein. Ich fange jetzt an, Pflanzen zu züchten. Das hätte man mir mal erzählen sollen, als ich 20 war.
Aber es ist ja noch rechtzeitig. Du bist
und
was ich sagen wollte ist, also das heißt, dass man ja eigentlich, das ist auch eine verbrauchte oder problematische Metapher, vielleicht wirklich es das gibt, reifer oder erfahrener wird, mehr sieht, eine größere Sensibilität für alles Mögliche entwickelt. Und dann muss man auf einmal sterben. Das ist unlogisch. Weil gerade dann, wenn man sozusagen sich wirklich weiterentwickelt, muss man abtreten.
Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit, permanent etwas zu hinterlassen, also in der Kunst.
Ja, klar.
Das ist eben das. Ne? Also das ist das Leben. Die Freunde, die Kunst, das Gespräch. Und also man kann ja was hinterlassen. Und wenn es Briefe sind, ne, wie bei, also wenn Rosa Luxemburg, dann sind die Briefe ja noch da. Mhm. Und deswegen bin ich auch relativ angstfrei. Das ist ja übrigens etwas, was die Impfgegnerfraktion einem immer vorwirft. Hab doch nicht so viel Angst, sei doch nicht so ängstlich, vertrau doch mal
auf die natürliche Entwicklung
und so. Und dann frage ich mir, why? Also warum, wenn man sich weiterentwickeln kann, auch in der Wissenschaft, warum das nicht nutzen? Das hat doch nichts mit Angst zu tun, sondern einfach nur mit einer Offenheit gegenüber vernünftigen Dingen und Dingen, die uns dabei helfen, weitermachen zu können. Also das weiß
ja,
ich
und
gar
das
nicht,
ist ja, das und, soweit ich das wahrnehme, ist es ja sozusagen das Gegenteil von allem, was man Offenheit nennt. Ne? Man macht sich zu, man bestätigt sich noch gegenseitig in dieser Haltung. Also und alle bewegen sich sozusagen nur noch mit Leuten, die gleichgesinnt sind und so. Das ist halt das Gegenteil von Offenheit. Man ist nicht mehr von bestimmten Dingen erreichbar. Und das heißt am Ende, das, was ja auch spannend ist vielleicht, so anstrengend das ist und so zerrissen man oft dabei ist von Auseinandersetzungen. Also ich,
ja, ne, der
also
Streit wird eliminiert, weil du musst dich nicht streiten, wenn du...
Auseinandersetzung ist, so hat, das war mir eben sehr sympathisch. Also könnten wir so, ne, also so auch wie wir sprechen miteinander oder uns auseinandersetzen, das führt uns ja oft so an Grenzen, ne? Also dann sind andere Standpunkte und man muss sich dann aneinander reiben oder man muss sich überzeugen oder es gibt die genießerischen Teile, es gibt die anstrengenden Teile. Aber am Ende, wenn es gut läuft, führt es dazu, dass man also hinterher mehr weiß als vorher oder so oder mehr sieht als vorher. Und so würde ich das auch zwischen uns vielleicht nennen. Das ist also ja, ein Gespräch, das irgendwann angefangen hat und nicht aufhört.
Das ist leider kein Ende also, in Sicht.
Oder so, Frank war eben da, dann weiß ich jetzt, habe ich nicht verstanden, ob die Zeit zu Ende ist.
Ich glaube, er hat geguckt, wie lange, hast du mal geguckt, wie lange wir schon reden?
Weit drüber sind.
Ich habe jegliches Zeitgefühl.